Bewegtbild.
Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bewegtbild. Bastarde. Bastarde.
Mit einer neuen Phase kommt auch neue Verantwortung. Und wir starten mit euch in unser zweites Jahr. Vor zwei Wochen hattet ihr ja Spaß mit unserer Jubiläumsepisode und heute geht's in eine neue Phase, nicht nur bei uns, sondern auch bei Marvel. Die Phase 6 ist angebrochen. Ich hoffe, ihr habt alle Thunderbolts gesehen und freut euch jetzt auf Fantastic Four. Und zu diesem wundervollen Anlass haben wir uns überlegt, wir besprechen heute die Frühwerke von Marvel aus den 70ern, aus den 80ern, aus den 90ern. Denn da gab es schon eine ganze Menge Stoff. Und neben uns Bastarden haben wir uns einen Gast eingeladen. Und zwar einen Marvel-Fanboy Deluxe. Der gibt eigentlich fast allem volle Punktzahl. Von Viva la Movilusion, den Kane.
Servus. Ja, servus.
Willkommen.
Servus, ihr Süßen.
Ja, das ist und schön, neben dir natürlich wie immer der Dave.
Jo, ja, du hast eine wunderbare Einführung gemacht, ich habe gar nichts zu ergänzen. Außer natürlich auch, Kane, herzlich willkommen zu heißen. Ich freue mich riesig, wir können es ja noch nicht richtig, aber haben dann den super Einstieg. Ja, also ich glaube, ich lerne dich wahrscheinlich jetzt in den nächsten wenigen paar Stunden besser kennen als viele andere, hoffe ich jedenfalls. Also willkommen bei uns.
Ja, du wirst mir dann besser als meine Mutter kennen. Ja. Das ist ganz normal bei mir dann, wenn ich in so einer Folge dabei war, dann kennt mich jeder besser als meine Mann.
Musst du deine Mama mal eine Folge einladen?
Ja, lieber nicht.
Heimatfilme der 50er.
Ja, nein, ich lasse mich lieber privat von ihr anschreien, nicht öffentlich in der Folge.
Aber welches Filmthema wäre es denn dann, wenn du deine Mutter einladen müsstest?
Dann wäre es tatsächlich Nightmare on Elm Street, weil war mein erster Horrorfilm, den ich dank meiner Mutter gesehen habe, weil ich so lange gejammert habe, dass ich den auch sehen will, bis irgendwann gesagt hat, ja, sitzt hier, schau dir den Film mit an und dann war ich traumatisiert und aber auch Horrorfilm-Fan.
Ja, geil. Dann ist mir deine Mutter schon mal sympathisch. Keine Sorge, ja. Ich bin verheiratet, ja, also soll jetzt hier nicht
da. Ach, mir ist es wurscht, meine Mama ist eine selbstständige Frau, die kann das machen, was sie will.
In der nächsten Folge musst du ihn dann Papa nennen.
Ja, schon.
Hey, Daddy.
Daddy Dave, ja, auch ein geiler Spitzname, ja, weg von Classic, ja. Dave. Ja.
Ich muss aber auch kurz an Dennis hier korrigieren, ich gebe nicht mehr volle Punktzahl ständig bei Marvel, weil die Phase 5 war nicht so toll. Du Lügenmaul.
Aber du bist gut rausgekommen, oder? Thunderbolts hat dich doch...
Der hat mich wirklich sehr begeistert, muss ich sagen. Also Thunderbolts war der beste Film seit No Way Home in meinen Augen.
Ja, das könnte gut sein.
Ich fand den halt auch so geil, auf persönlicher Ebene auch so geil. Der hat mich wirklich auf ein paar persönliche Themen voll erwischt, wo emotional ohne Ende. Und ich fand halt also diese Bodenständigkeit vom Finale voll geil. Dass es nicht so die over-the-top Materialschlacht ist, wie sie sonst immer sein muss. Die Effekte waren zu 90% auch wieder gut. Also Thunderbolts war echt wieder mal eine richtige Genugtuung, vor allem wenn man sich davor Captain America Brave New World angeschaut hat. Der ja äußerst mittelmäßig war. Absolute irreführende Werbung passiert ist die ganze Zeit beim Red Hulk. Das ganze Marketing baut auf dem Red Hulk auf und dann kriegst du am Ende 5 Minuten. Was sagst du, was ist das für Scheiße, ihr Idioten? Wie geil wäre es gewesen bei Brave New World, wenn du nicht gewusst hättest, dass der Red Hulk kommt, vielleicht im Trailer nur mit einem Grölen oder mit einer Hulk-Stimme angekündigt, dass du da denkst, ja okay, es ist der normale Hulk, der bei einem kommt, fetter Red Hulk, na, ganze Marketing baut drauf auf und dann kriegst du 5 Minuten und du gehst aus dem Kino und denkst, oh Gott, was macht ihr da eigentlich? Und dann kommt Thunderbolts und sagt, endlich wieder die neue Richtung, endlich wieder mal ein positives Licht am Himmel vom MCU, leider auch gefloppt, gell? Ich glaube auch 100 Millionen Minus gemacht, das Ding.
Jo.
Aber naja, schauen wir mal, wie es jetzt mit Fantastic Four weitergeht, weil der Trailer schaut für mich auch schon mal vielversprechend aus. Der hat bei mir wieder ein bisschen so Iron Man-Vibes ausgelöst.
Ja, und wenn die Leute die Folge hier hören, haben sie den ja wahrscheinlich schon gesehen.
Hoffen wir, dass die im Kino waren.
Wir sind gerade ja auch gut eingestiegen, wie man so bei Marvel aufgestellt ist. Bei dir weiß ich, dass du hast, glaube ich, alles gesehen. Hast du Ironheart schon gesehen?
Ja, ich bin up to date mit allem.
Dann bist du up to date. Wie ist bei dir, Dave? Genau. Wie schaut's da aus?
Ach, zwischendurch gab es immer wieder Momente, wo ich gesagt habe, boah, Alter, nicht noch eine Comic-Verfilmung. Und dann gab es mal einzelne Filme, die ich auch teilweise bis heute immer noch nicht geguckt habe. Ja. Aber ich würde mal sagen, vom MCU 90% der Filme gesehen. Serien bin ich bis auf WandaVision und ja, bis auf WandaVision auch nicht gut aufgestellt. Wird noch alles nachgeholt. Ich habe die Folge hier intensiv genutzt, um mal wahnsinnige Recherche zu betreiben und meine Wunschliste zu ergänzen. Habe einiges noch ergänzt. Das gab es aber keine großen Lücken. Also was MCU betrifft, eh nicht. Bis auf ein paar 3D-Filme, die in Japan so nur rausgekommen sind. Die neueren hat da der Disney aufgehört, dann 3D zu veröffentlichen. In Japan gibt es noch ein paar Exemplare. Und ja, ansonsten kenne ich halt ein paar Frühwerke.
Das ist gut.
Wie sieht es bei dir aus?
Ja, also ich bin im MCU, also die Filme habe ich alle gesehen, auch mehrfach bis zweistellig. Also ich glaube, Infinity War habe ich bestimmt schon 9-mal gesehen. Den habe ich, glaube ich, alleine 3-mal im Kino geschaut. Mhm. Was wirklich selten, dass ich für einen Kinofilm mehrmals reingehe und Geld ausgebe. Aber dieser Moment der Stille beim Snap, der war einfach wunderschön.
In einem kriege jetzt eine Gänsehaut.
Ja, das hat einfach also Bock gemacht.
Vollgas, ja.
Ja. Und bei den Serien habe ich am Anfang noch fast alles geschaut. Ich bin, glaube ich, vor Loki Staffel 2 irgendwann rechts rangefahren, weil da einfach nacheinander so viel Scheiße kam mit hier She-Hulk, Falcon and the Winter Soldier. So, da waren einfach zu viele Dinge dabei, die mich so gnadenlos genervt haben. Und jemand habe ich halt gedacht, so guck mal, ich gucke mir jetzt Falcon and the Winter Soldier an, nur um zu wissen, dass hier Captain America in Spee dann vorhanden ist. Ich weiß gar nicht, wie heißt der Vogel?
Walker, oder?
Ja, Walker, genau. Und ansonsten kotze ich einfach nur 6 Folgen lang. So, das, nee.
Du spinnst doch. Halt doch die Fresse, mir klang die Folge jetzt schon wieder hier.
Ja.
nur weil die Serie Rassismus schlecht darstellt, gell? Das passt ja gar nicht.
Nee, das passt mir nicht.
Ja, denk ich mir schon.
Akane, wie bist du bei den Serien aufgestellt?
Hab ich auch alle gesehen. Also ich bin, also zu dem, bei dem hat er schon recht gehabt, der Dennis, ich bin absoluter MCU-Fanboy. Bis zu Endgame war ich komplett gefangen da drin und habe wirklich alles geliebt. hat aber dann auch ab Endgame ist es, da hat man dann schon gemerkt, dass sie zu viel zu schnell bringen. Mhm. Du hast gemerkt, dass manche Geschichten echt irgendwie unausgegoren sind. Du hast es an die Effekte immer mehr gemerkt, wie hässlich das die ausschauen. Und deswegen habe ich ja gesagt, vorhin ist Thunderbolts für mich so ein Lichtblick gewesen in der Richtung, dass ich sage, das schaut erstens wieder gut aus. Es sind für mich wieder geile Charaktere gewesen, die waren wieder besser, die Geschichte war gut. Deswegen bin ich da jetzt mal ein wenig vorsichtig positiv eingestellt, weil ich habe mir das beim Trailer zum Beispiel von Captain America, habe ich mir das zuerst auch gedacht, aber am Ende war es dann doch wieder nicht so. Aber man sieht es ja zum Beispiel jetzt bei Ironheart, man kann da verhalten, was man möchte, aber allein die Effekte, was auch die Serie jetzt wieder gemacht hat, war ein Sprung nach vorn im Vergleich zu vorherigen Produktionen. Und deswegen bin ich da jetzt mal vorsichtig positiv eingestellt, auch noch die Kommentare vom Feige, was er jetzt erzählt hat, sie wollen jetzt auch ein bisschen zurückrudern mit dem Output. Das würde ich begrüßen, auch wenn ich gern viel sehe, aber wenn da die Qualität drunter leidet, dann macht's bitte ein bisschen weniger und langsamer, dann ist das auch okay.
Ja, und das, worauf ich Ewigkeiten schon hinsehne mit Blade, so, das wird ja wohl gar nicht mehr passieren.
Aktuell und ist das komplett eingefroren, ja. Ich glaube zwar, dass er immer nur gecastet ist, da, wie heißt der, Mahershala Ali.
Ja, genau.
Aber er ist, glaube ich, erwartet auch unnötig lang wahrscheinlich jetzt erstmal drauf, dass da was passiert.
Ja, vor allen Dingen überleg dir mal, was die schon aufgemacht haben, um da hinzukommen. So, Post-Credit-Scene, Eternals, bla bla bla. Es gibt ja einige Figuren, die für Filme, die nie erschienen sind, eingeführt wurden, wo man denkt, so, auch mit echt krassen Schauspielern.
Ja, voll.
Okay, das ist total schade, dass die nicht stattfinden werden. Nicht, dass ich ein Eternals 2 brauchen würde, aber die Post-Credit-Scene hätte ich schon gern noch vor.
Ja, die sind jetzt on hold, glaube ich, die Figuren. Ne? Der Herkules von Thor 4 ist on hold als Figur. Okay. Kit Harington ist ja eigentlich auch, glaube ich, wäre eigentlich auch so für den Midnight Suns geplant gewesen, der jetzt auch erstmal on hold ist. Also wir haben einige, das hat schon fast DC-Niveau, weil DC hat ja, glaube ich, die letzten 10, die letzten 8 Post-Credit-Scenes waren ja auch alle für den Arsch.
Das stimmt. Leider Gottes.
Genauso wie die letzten 8 DC-Filme, mehr oder weniger.
Ja, es war auf jeden Fall spannend. Ich habe den neuen Superman noch nicht gesehen, aber DC packen wir sicherlich auch noch mal irgendwann an.
James Gunn ist in der Regel, also ich habe Spaß gehabt damit, mir ging zwar irgendwas ab beim Superman, ich kann es aber nicht greifen, was mir gefehlt hat, aber er macht auf alle Fälle Spaß und das ist irgendwie so Comic in Reinkultur gewesen, der Film.
Mir würde Henry Cavill abgehen.
Das erwähne ich gar nicht mehr, weil das wissen wir alle, dass Henry Cavill da einfach fehlt, dass das schade ist, aber was sollen wir machen?
Ja, aber man munkelt ja, dass er vielleicht der nächste Batman wird.
Echt?
Ja, es war jetzt gerade so, weil James Gunn irgendwann mal gesagt hat, er will Henry Cavill nicht abschreiben, dass er im DCU stattfindet. Es heißt ja jetzt DCU angeblich, nicht mehr EU. Es ist alles so merkwürdig. Ich bin fast froh, dass Marvel in dem Kosmos korrigiert und einfach Figuren dann nicht mehr weitererzählt, aber nicht immer dieses nochmal neu, nochmal neu, nochmal neu und nochmal anders. Ach so, und der Batman übrigens, der hat gar nichts mit dem anderen Batman zu tun. Dann sollen
angeblich, Entschuldigung?
Dann sollen sie es wirklich so charmant lösen, wie jetzt meinetwegen, oder was heißt charmant, aber so passend in den Rest, wie jetzt Fantastic Four, der spielt einfach auf einer anderen Erde, fertig.
Ja, und aber angeblich will ja Marvel noch Secret Wars das MCU soft rebooten, mit Neucastings von bestehenden Figuren und so weiter. Da bin
das
ich auch mal gespannt.
Ja auch hinhauen.
Bei manchen Figuren auf alle Fälle, aber ich bin gespannt, welche Figuren von Schauspielern ersetzt wird, was da dann wieder für Shitstorms übers Internet hinweg schwappen.
Pedro Pascal spielt jeden.
Ich bin dabei.
Ja.
Ich bin auch, count me in.
Ja, da waren wir doch gerade schon bei einem gar nicht mal so schlechten Thema mit Rebooten, neu erfinden und neu machen, denn ja, Marvel sagt jedem was, dass die Filme auf Comics basieren, wissen, glaube ich, auch nahezu alle. Aber ich würde mal kurz einmal grob umreißen, was ist eigentlich Marvel, wo kommt das her und was gab es da so für Eckpfeiler? Natürlich ist das eine wahnsinnig lange Unternehmensgeschichte, denn die gibt es seit 1939, da von Martin Goodman gegründet, damals noch als Timely Publications oder dann auch später umbenannt in Timely Comics, als man dann ein bisschen seinen Fokus gefunden hatte. Und die meisten Leute wissen ja wahrscheinlich auch, und spätestens wenn man dann Captain America mal gesehen hat, kann man sich ungefähr vorstellen, auch als Film, woher diese, in welcher Zeit diese Figur entstanden ist und was die für einen Hintergrund hat. Die meisten Superheldentitel sind nämlich so während des Zweiten Weltkriegs erstmal gelauncht worden als erstes. Primär auch, weil, und das kennt man oft aus Kriegsfilmen, dass Soldaten irgendwelche Comics am Start haben, einfach um irgendeine leichte Reiselektüre mitzunehmen. Und dafür waren Comics natürlich brillant geeignet. Und die haben während des Zweiten Weltkriegs allein schon 160 verschiedene Superheldentitel rausgeboxt. also die gab es, nicht alle von Marvel, aber das waren so 2 Dutzend Verlage, die sich da auf eine Gesamtauflage von 300 Millionen Heften raufgeschraubt haben, nur während der Kriegszeit. Also, und Amerika ist ja nun wahrlich nicht direkt in den Krieg eingetreten. Und was ich witzig fand, das sind 300 Millionen Hefte, aber nur 30 Millionen Umsatz. Also kann man sich grob mal errechnen. Und jeder, der mal diese Erstausgaben gesehen hat, weiß noch, was da oben stand. Da standen dann so ganz, ganz winzige Pfennigbeträge. Meistens so gelbliche, runde oder rote Plaketten oben rechts am Heft. Finde ich wunderschön. Geht mir immer noch ein bisschen leid ab. Und das war so die erste große Comicwelle. Und in den 50er Jahren ging es dann aber bergab, denn wir haben die McCarthy-Zeit, die hat uns im Film einiges versaut und beschränkt und Leute aus dem Business gedrängt, die da nicht reinpassten. Und es gab ein Buch, nämlich von Frederick Wortham, das hieß Seduction of the Innocent. Und da ging es primär darum, halt um die Verführung der Unschuldigen, ist jetzt eigentlich ein Thema für Karneval, der mag sowas, aber
Just Epstein things.
Genau. Der aber,
ich hoffe immer nur, dass die Files nicht veröffentlicht werden. Da hängt nicht nur ein Trumps der Karriere dran.
Na, deine auch, ne?
Aber hallo.
Fort vorbei. Podcast zu Ende.
Bei den Bunga-Bunga-Partys.
Bin ich weg vom Fenster.
Bitte, in Italien, ja. Bei den Bunga-Bunga-Partys von habe schon wieder vergessen, wie der frühere Ministerpräsident
Berlusconi.
Berlusconi. Ja, das ist schon, da ist schon Gras drüber gewachsen, das ist schon verjährt.
Sehr gut.
Genau. Jetzt noch bei P. Diddy einmal geschwitzt und dann fertig. Naja, auf jeden Fall hat sich dieses Buch damit beschäftigt, was halt Medien und auch primär Comics mit für einen Einfluss auf Kinder haben. Und das hat natürlich eine Welle gemacht. Und das war eine ganz schlechte Zeit für die Comics. Und es wurde dann auch die Comic Code Authority eingeführt, die CCA, die sich dann quasi damit beschäftigt hat, dass die Comics auch möglichst Jugend- oder Kinder geeignet sind, denn das ist natürlich, wie man sich vorstellen kann, auch eine große Zielgruppe von Comics. Also wir sind zwar auch so, ja, Vögel, denen man heute noch einen Comic andrehen kann, aber es ist ja schon primär etwas, was Kinder feiern und ich auch seit meiner Kindheit. Deshalb hat sich diese Organisation dann damit beschäftigt. Ja, und die Renaissance des Ganzen hat dann in den 60ern DC angekickt. Und da ist dann Marvel mit aufgesprungen, wahrscheinlich mit dem legendärsten Gespann, was dieser Verlag jemals zu bieten hatte, nämlich Stan Lee und Jack Kirby. Und die haben, wie passend zu Phase 6, mit den Fantastic Four Marvel wieder deutlich nach vorne gepusht und haben auch noch eine ganz andere Flut an Superhelden oder ja, an einfach Titeln wieder aufs Tablett gebracht, neue Stories geschrieben. Und die Absatzzahlen dementsprechend auch wieder nach oben gedreht.
Mit dem super dann bescheidenen Titel, gell? World's Greatest Comic Magazine.
Oh ja. Ja, ob das so ist, konnte ich nie genau beantworten. Als Kind war ich echt DC-Fan. Hat die Comic-Verfilmungsära ein bisschen gedreht, was aber nicht an den Comics per se liegt, sondern wahrscheinlich an Warner Brothers.
Scheiß Warner Brothers.
Ja, und in den 70ern ließ das erstmal wieder nach mit den Superhelden, aber Marvel hatte dann eine etwas andere Strategie und es ging oft oder viel in die Richtung von Erwachsenen-Comics, Richtung Horror. Werewolf by Night war ja auch jetzt ein Special, was es mal gab auf Disney Plus, wer das vielleicht gesehen hat, oder sowas wie Man-Thing oder Tomb of Dracula. Das sind also so Titel, die man daraus noch kennen könnte. Ein paar davon habe ich noch in einer Comickiste von meinem Vater gefunden, wo auch einige andere drin sind. Die habe ich jetzt zur Vorbereitung auf diese Folge auch nochmal durchgewühlt und mir vor allen Dingen die Fantastic Four Comics mitgenommen, um mich schon mal einzugrooven. Ja, und Mitte der 70er kam dann auch nochmal ein zweiter ganz wichtiger Herr zu Marvel, nämlich Chris Claremont. Und der hat die X-Men-Reihe übernommen, die lag nämlich total am Boden und dafür hat sich wirklich kein Schwein mehr interessiert. Und der hat die komplett wiederbelebt und das war gegen Ende der 70er halt das Zugpferd. Das war die gehypteste Comic-Reihe, die Marvel im Portfolio hatte. Und ja, John Byrne ist da vor allen Dingen als Storywriter ganz, ganz vorne dabei gewesen und hat sie zu einem Flaggschiff von Marvel gemacht, die sie ja bis heute ist, also X-Men, erfreut sich ja nach wie vor einer immensen Beliebtheit und hat es wirklich auch über die Jahrzehnte geschafft, das zu bleiben, sich oft wieder neu erfunden. Und ich muss sagen, ich habe mir in den letzten Jahren mal ab und zu mal ein paar X-Men-Comics auch gekauft, wenn ich sie mal im Supermarkt irgendwo habe stehen sehen und das sind nach wie vor die besten. Zusammen, wenn man, also ich meine, man kann Daredevil da auch reinzählen, weil er ist ja auch Mutant. Den würde ich da mal mit reinnehmen. Ja, und zu den düsteren Comics ging es natürlich in den 80ern analog auch zur Filmära. Die Filme wurden düsterer, die Comics auch. Und da kam bei Marvel jemand daher, den kennen die meisten wahrscheinlich eher von Sin City. Und was, glaube ich, bei Dark Castle rausgekommen ist. Aber der Herr Frank Miller hat auch Daredevil 1981 bei Marvel begonnen und das Ganze in eine deutlich erwachsenere Richtung geschoben. Und dann natürlich auch daraus folgend dann noch andere, etwas grimmigere Superhelden, nennen wir sie mal, wie den Punisher zum Beispiel. Das gab es vorher so in der Form gar nicht. Und das ist ja genau da die Sparte quasi, die Netflix davon übernommen hat. Die etwas Abgefuckten, die düster sind, die Gewalt ausüben. Und ja, das Finde ich persönlich schon ziemlich geil. Und das fanden auch die Käufer sehr gut. Aber so ganz hat es nicht gereicht, denn 1988 wurde Marvel dann von Ron Perlman aufgekauft, nicht zu verwechseln mit Ron Perlman.
Wobei der ja auch nicht unbekannt und der ist, wenn es um Comic-Verfilmung geht.
Das stimmt, er ist ja nun mal schließlich Hellboy. Und ja, der hat das Unternehmen dann an die Börse gebracht. Das war nicht unbedingt, also es war erstmal ähnlich wie bei Marvel jetzt aktuell, ganz cool für die Leute, weil es gab ganz, ganz hohen Titelausstoß. Es wurden richtig viele Comics rausgeballert, damit halt der Börsenwert entsprechend auch läuft. Gerade in den frühen 90er Jahren haben die Comics um Comics rausgeballert. Das hat dann aber auch dazu geführt, dass ab Mitte, Ende der 90er das komplett rückläufig war. Und das kann man dann auch parallel dann an den Filmen ablesen, denn der einzige, der da noch, oder die einzigen, die da noch performt haben, auch am Filmmarkt, waren nach wie vor die X-Men und Spider-Man. Alles andere wurde mal versucht und wir haben heute auch zum Beispiel einen dabei, der wurde auch versucht, aber der ist nie öffentlich erschienen, weil, ja, der Markt einfach, oder es wurde nicht dran geglaubt, dass es dafür einen Markt geben könnte. Und was die meisten Menschen dann aber wieder wissen, ist, dass 2009 Disney Marvel übernommen hat für 4 Milliarden US-Dollar und davon hat alleine der vorherige Besitzer 1,5 Milliarden persönlich erhalten. Es war eine Mischung aus Bargeld und Aktien, sodass der Kollege der zweitgrößte Einzelaktionär von Disney ist. Der größte war Steve Jobs. Naja, wahrscheinlich Pixar. Ja, im deutschsprachigen Raum würde ich noch mal kurz drauf eingehen, weil das ist das auch, was ich jetzt hier gefunden habe. Da ist es ein bisschen anders. Da ist es halt nicht unter Marvel Comics zwingend erschienen, sondern hier gab es eine ganze Reihe an Verlagen, die sich dem Ganzen angenommen haben. Ich habe primär bei mir hier liegen Comics, die unter Bastei erschienen sind und unter Panini. Und unter Panini sind auch, also wenn man heute durch den Supermarkt geht und findet da Comics, sind die schon in der Regel, sind das die Panini-Comics. Und ich finde, die sehen auch richtig geil wertig aus. Aber es gab auch noch welche von Condor, von Dino, also so diverse Hefte, die ich in meiner Jugend mal in der Hand gehalten habe. Das wurde unter unzähligen Verlagen veröffentlicht. Und der erste Realfilm, da würden ja die meisten sagen, ja, lass mal überlegen, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich Spider-Man. Nee, so ist es nicht. Der erste Realfilm, was war oder ist eigentlich eine Serie mit ganz vielen kleinen Folgen und einem Piloten, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, aber der ist auch nicht besonders lang, glaube ich. Ist 1944 Captain America schon gewesen. Ich glaube, Dave, du hattest da mal reingeschaut,
genau,
ne?
Genau, ich hatte mal recherchiert. Ja, ich habe ja wirklich nur einen Umschlag gemacht und links und rechts geguckt, was es überhaupt an Verfilmungen gibt. Und ich glaube, da war Captain America noch gar nicht Marvel, sondern dann irgendwann halt Imprint. Aber es gibt eine günstige DVD, die halt alle Folgen beinhaltet. Das sind dann zwei Filmdateien, die dann nacheinander abgespielt werden. Die erste geht dann so um die 2 Stunden, die zweite irgendwie 1¾. Aber wenn man sich halt mal komplett alles geben möchte, dann hat man die Möglichkeit dazu. Und ja, ist natürlich beste Schwarz-Weiß, nicht gerade hoch gemastert, aber ist nett. Ist nett. Ich habe die ersten 10 Minuten geguckt, ja, einfach mal ein Gefühl für zu bekommen, was die da damals gemacht haben. Ja, und 44.
Hat er den geilen Fahrradhelm auf, oder? Mehr oder wie? Oder so einen Motorradhelm.
Ja, genau. Wirkt natürlich.
Richtig ganz
1944, ja, ist natürlich dann, um die US-Bevölkerung da irgendwie abzulenken und ja, hat mich irgendwie auch erinnert. Gab's ja dann, da gab es doch auch hier die Zeit der Disney-Figuren, Donald Duck und Mickey Mouse, wie sie dann irgendwelche Nazis gemimt haben oder Gegner von Nazis.
Ja.
Ja. Ja, zu der Zeit gab es eine ganze Menge auch Disney-Figuren, wo es oder Disney-Mini-Comics, wo der Rassismus einem ins Gesicht sprang. Da gab es schon eine harte Zeit. Also die haben sowohl in den Comics die Nazis bekämpft, als auch den inländischen Rassismus mitbefeuert durch die Darstellung der afroamerikanischen Bevölkerung. Also es ich habe da mal ein paar gesehen und habe gedacht, Alter, Jesus Christus, was ist denn nur los mit euch? Das muss doch mal einer gesehen haben und gedacht haben, weiß ich nicht. Oder es hat jemand gedacht, geil.
Disney hat ja bis heute auch nicht Onkel Remus Wunderland nochmal irgendwie rausgebracht. Ja? Die haben ja eigentlich alles Mögliche auf DVD oder Blu-ray oder sonst was released. Aber Onkel Remus Wunderland, kennt ihr den zufällig? Sagt ihr euch da was? Alter, das ist schon echt, das ist wie Onkel Toms Hütte, wo eben...
Doch.
Ich habe die VHS-Kassette zu Hause. Ich habe da mal reingeguckt, dachte mir, boah, Alter, ja, besser, dass Disney den unter Verschluss verhält.
Ja, das stimmt. Ja, und dann war der nächste Film, hat verdammt lange auf sich warten lassen. Der kam nämlich erst 1977 mit dem ersten Spider-Man. Und wir haben heute nicht den ersten Spider-Man dabei, aber wir haben zwei andere dabei, die aus dem ganz frühen Werk sind und gehen dann so ein bisschen die Jahre durch. Aber, und das dürfte vor allen Dingen Dave ja auch interessieren, es gab ja nicht nur Marvel Comics, es gab ja auch noch Marvel Games. Oh, ja. Und da ging es 1982 auch schon los mit Spider-Man. Und es kam 1986 ein Videospiel zu einem Film, den Dave heute dabei hat. Also da gab es auch eine ganze Menge. Ich habe davon wenig gespielt, aber ich weiß, dass die Spider-Man-Spiele für die PlayStation der Knaller sein sollen.
Kahn, hast du da mal was gezockt? Bist du ein Zocker?
Ich habe auf dem Gameboy hab ich ein Spider-Man-Spiel gehabt, aber ich glaube, ich bin nie über den Mysterio rausgekommen. Der, glaube ich, ist ja so der erste oder zweite Endgegner gewesen und das war alles, was ich von dem Spiel jemals gesehen habe damals. Und ich glaube, ich habe zwar im Regal, weil ich sammle ein bisschen so die alten NES und Super Nintendo-Dinger, da habe ich, glaube ich, zwar auch noch Spiele drinstehen, die ich aber bisher noch nicht ausprobiert habe. Ansonsten auch Spider-Man auf dem Gamecube, glaube ich, das Spider-Man 2, das, glaube ich, soll so das Beste vor der Reihe gewesen sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wolverine, X-Men Origins, Wolverine, das ja bei uns nie erschienen ist, das war auf der PlayStation 3, das war mega geil, so ein Wolverine hätte ich gerne mal im Film.
Das war dann gleich indiziert.
Ein richtiger Schrader.
Nur, ich glaube, in UK und so weiter für Europa rausgebracht.
Ja, genau. Die USK war damals noch nicht so nett, wie sie jetzt mittlerweile ist. Ansonsten Marvel-Spiele, glaube ich, keine. Die Batman-Teile, Arkham-Teile natürlich, das waren halt auch wirklich gute Spiele. Aber ansonsten, glaube ich, habe ich Marvel-Spiele keine gespielt.
Ich habe auch eher die DC-Dinger gezockt. Also die Batman-Teile fand ich auch immer geil. Und es gab, wie hieß denn dieses Beat'em-Up-Spiel, wo die
Capcom die DC-Figuren drin waren. Auf jeden Fall ein paar Spiele.
Ja, genau. Also, Capcom vs. Marvel gab's und es gab irgendein Spiel, wo die DC-Figuren mit drin waren.
Ja, das ist das vor die Mortal Kombat-Macher, meinst du, oder? Das Injustice.
Ach, Injustice,
genau. Danke. Aber Dave, du besitzt doch bestimmt jedes Marvel-Game, was
so,
es gibt,
ich hatte
oder?
Leider dann nicht die Zeit, bisher da nochmal tief zu tauchen. Ich habe aber dann vor kurzem mir noch ein C64-Spiel gekauft, ja. The Amazing Spider-Man und Captain America in Doctor Doom's Revenge auf Tape, ja.
Oh, stark.
Ich habe einen C64 zu Hause. Ich brauche jetzt aber noch ein Tape-Deck, um die Dinge abzuspielen. Habe sonst nur einen C16, über den ich noch oldschooligere Spiele laufen lassen kann. Mal gucken. Ich vermute, ich werde das nie antesten, aber irgendwie hat es auch eine schöne Hülle. Ja,
ja, das Leiden des
Aber
Sammlers,
ich muss
ne?
kurz noch erwähnen, was meine Comic-Vergangenheit zu Marvel betrifft, weil ich habe die leider so gut wie gar nicht gelesen, weil ich kein Umfeld hatte, was irgendwie Marvel-Comics gelesen hat. Aber ich hatte in der Shaw Brothers-Folge, die Dennis und ich mal aufgenommen haben, darüber berichtet, dass ich einen Onkel habe, der mir damals, da war ich, ich glaube, 9 ungefähr, der hatte mir seine ganzen Comics und Bücher vermacht, die er noch irgendwie bei sich im Kinderzimmer, früher im Kinderzimmer rumzustehen hatte, hat mir einen Karton mitgebracht mit dem ganzen Zeug und da waren dann eben Kung-Fu-Zeitschriften drin mit Shaw Brothers Filmbesprechungen und kleinen Postern, das hatte ich da in der Shaw Brothers Folge erwähnt und da waren eben auch zwei Marvel Comics dabei, die mir Krieg der Sterne näher gebracht haben. Ja, bevor ich den Film gesehen habe, hatte ich 3 Jahre vorher dann mir schon den Inhalt über 2 Comics von Marvel erschließen können, die ich natürlich ultra geil fand. Ich fand das damals ja, dadurch habe ich einfach schon da auch einen positiven Bezug zu Marvel gehabt, obwohl ich gar nicht wusste, was Marvel alles so getrieben hat, weil ich einfach Krieg der Sterne auch da schon mega geil fand. Ich habe mir dann auch sogar die Mühe gemacht, habe mir alle Namen irgendwie notiert und ja, mir so mein Star Wars-Universum da selber irgendwie zuzuspinnen.
Dann auch voll enttäuscht, dass der Film so schlecht genau. wurde.
Zum Glück kam dann ja, ein paar Jahre später Nick Fury raus.
Der hat ja, alles das richtig gemacht dann, ja. Ja. Ich bin bei den Comics, muss ich sagen, irgendwann, ich bin mal richtig eingestiegen, hab's früher immer so phasenweise gelesen. Und irgendwann bin ich, als dann diese Ära war mit dem Relaunch von die DC Comics, New 52 hieß sie ja, und bei Marvel hieß es Marvel Now. Da bin ich dann mal eingestiegen und hab die ganzen, hab alle rein abonniert für jeden Monat, weil da gab's ja noch eine dann umsonst. Und ich dachte, geil, nimmst alle mit. Aber mir ist es dann irgendwann so auf den Sack gegangen, als diese krassen Crossover-Geschichten dann losgingen und dann musst du von dem Paperback, von der Paperback-Reihe brauchst du Band 3, aber in dem Band 3 interessiert dich nur Kapitel 1 und 8, um die Story weiterzulesen und dann noch dies und irgendwann habe ich gesagt, hey, leck mich, ich habe absolut keinen Bock mehr. Das ist mir jetzt dumm, ich hätte einfach nur in Ruhe die Geschichten weiterlesen können, ohne dass ich jetzt mir gezwungen bin, andere Reihen dazu zu kaufen. Und da bin ich dann irgendwann ausgestiegen. Und da muss ich sagen, bei dem Reboot war, hat Marvel auch ganz schön den Kürzeren gezogen. Also da war DC war richtig geil. Da war so ziemlich jede Reihe geil, die da neu rausgebracht haben mit der New 52. Und Marvel war eine ziemliche Gurke, ehrlich gesagt. Also da war Spider-Man war irgendwie für den Arsch. Die X-Men waren da auch so ziemlich die Besten, die es gegeben hat. Deadpool und Wolverine, glaube ich, waren miteinander. Oder war es nur Deadpool? Weiß ich nicht mehr. Iron Man war langweilig, da, also das war echt, das Marvel Now war echt nichts Cooles, das war ziemliche Grütze. Da war ich ganz froh um die Filme.
Ja, da hast du ja gerade schon eine gute Vorlage noch geliefert. Diese Crossovers waren ja eigentlich mal ein richtig geiles Ding, was die Leute total abgefeiert haben. Das wurde ja in den Ende der 70er von einem neuen Editor da eingeführt. Jim Shooter hieß er, glaube ich. Und der hat sich halt überlegt, okay, was kann man machen, damit Leute, die nur A lesen, auch B lesen. Und dann hat er sich halt gedacht, okay, dann kreuzt man die rein. Und das ist ja auch was, was man beim MCU jetzt ja richtig feiert, wenn sich halt Dinge kreuzen. Und sei es nur ganz kurz mal eben, dass es angeteased wird oder kurz stattfindet, wenn man jetzt mal so an Deadpool und Wolverine und so denkt, was da teilweise, oder keine Ahnung, Doctor Strange, Multiverse of Madness und so, was da für Figuren kurz mal reinschnuppern, wo man denkt, oh, wie geil ist das denn? Da kriegst ja, du, und bei Deadpool, ja, bei Deadpool Wolverine hatte ich danach, hatte ich halt echt Bock, auch nochmal in ältere Filme reinzuschnüffeln.
Ja.
Und das war nämlich auch genau der Moment, als diese Folgenidee bei uns hier in den Ideenpool gewandert ist. Ich gesagt, so, wie geil, also was heißt wie geil, aber wie schön ist das, die nochmal zu sehen und krass, ich habe irgendwie Bock, mir die alten Sachen nochmal reinzuziehen. Dementsprechend wird das hier vermutlich auch nicht die letzte Marvel-Frühwerke-Folge bleiben, denn es gibt nicht nur in den 2000ern halt viel zu holen. Ich habe auch jetzt in der Vorab-Recherche noch Sachen gefunden, da habe ich noch nie von gehört. Wenn ich hier, was war das, Generation X? Also, ja, da gibt's halt eine ganze Menge und Dave, du hattest es eben schon erwähnt, vielleicht magst du den Begriff gleich nochmal eben erwähnen. Es gibt ja auch noch ganz viele Verfilmungen von Imprints.
Einfach dazugekaufte Verlage von Marvel, ja, wie Icon zum Beispiel, die dann eben ihre eigenen Superhelden nochmal mitgebracht haben, wo es teilweise auch verwurschtelt wird, wenn ich es richtig im Kopf habe, also vor allem in Comics. Und da gibt es dann, ich kriege jetzt nicht zusammen, welcher Verlag jetzt welche Superhelden rausgebracht hat, aber ja, Man in Black zum Beispiel, Red Sonja, da gibt es auch einen abgefahrenen neueren Film, der vor mir vorbeiging. Ja, den werde ich mal abchecken. Was haben wir noch? Also die Kingsman-Reihe, ja, auch letztendlich Marvel Imprint. Und werden hier auch nochmal Welten eröffnet. Was mich noch kurz, Dennis, blöde Frage, tut mir leid, aber ich konnte es mir nicht kneifen. Weißt du, was dieser Jim auch an Wissen für Videospiele gespielt hat?
Ich schätze Shooter.
Ja, Khan hat nicht mal ein müdes Lächeln über seine Lippen bekommen. Tut mir leid, dass du hier auf unser Niveau runtergezogen wirst.
Ja, das ist gar nicht meins. Ich bin eher so gewohnt, dass ich auf Stiegelecker Besprechungsniveau unterwegs bin.
Sehr gut.
Ich muss dazu gestehen, ich habe das nicht genau verstanden, weil ich habe gerade husten müssen.
Ja, alles klar. Ich musste nochmal den Namen.
Irgendwas mit Shooter gehört, aber ich habe nicht genau,
gehört, was du gesagt hast. Ich musste unbedingt nochmal den Namen in Anspruch nehmen für einen blöden Joke.
Also ich sag mal, Jim Shooter ist auch echt ein geiler Name. Das könnte ja tatsächlich auch eine Comicfigur sein. Also so, der könnte schon irgendwie, ist, weiß ich nicht.
Das ist auch...
Das war mal Spitzname in der 9. Klasse, Chiss Shooter.
Mm. So erarbeitet man sich den Ruf.
Ich glaube, da auf dessen Biografie gab es dann einen Film mit Mark Wahlberg, glaube ich.
Ja. Ja. Wenn man einfach 2 Stunden sieht, wie er Comics editiert. Ja, ich glaube, kein Job zum Beneiden. Ja, also, ich würde sagen, da wir ja schon vieles jetzt reingeschmissen haben und auch eben einmal schon kurz beim Red Hulk waren, gehen wir doch jetzt mal zum Green Hulk. Oder, wie er damals dann noch hieß, The Incredible Hulk. So heißt er bis heute, aber die neueren Filme liefen ja meistens unter schwierigen Titeln. Ich weiß gar nicht, der eine hieß Incredible Hulk
mit Edward Norton, der hieß nur Hulk, der von...
Der hieß nur Hulk, bitte? Der davor hieß nur Hulk, ne? Genau.
Ja.
Umso verwirrender ist es natürlich, dass es davon 2 gibt, aber ich spreche über den unglaublichen Hulk von 1977, der quasi der Pilotfilm zu der Hulk-Serie war. Und jeder, der das noch nicht wusste, müsste aber eigentlich aus King of Queens Lou Ferrigno kennen, der da häufiger mal mit seiner Paraderolle in Verbindung gebracht wurde. Vor allem, wenn er wütend wird, hat ihn Doug, glaube ich, das ein oder andere Mal aufgezogen. Er ist ja da der Nachbar quasi. Und das war eine Serie, die gar nicht mal so kurz war und auch einige Filme hervorgebracht hat. Also auch da bietet sich noch Potenzial, um da mal weiter reinzuschauen. Denn da gibt es schon noch einiges. Die Fernsehserie lief auch tatsächlich 4 Jahre lang, 5 Staffeln, 82 Folgen. Also das war ein längeres Ding. Die Erstausstrahlung lief auf CBS und bei uns in Deutschland auf RTL Plus. Ab 87, also wir waren mal wieder 9 Jahre late to the party. So kennen wir die Deutschen.
Kann man noch übersetzen für alle jüngeren ZuhörerInnen, ja. RTL Plus ist heute RTL.
Ja,
wir kennen noch das alte.
Aber es gibt RTL Plus ja
dafür
wieder.
Stimmt, damals, genau. Ja. Aus RTL Plus ist RTL hervorgegangen, aber RTL Plus gibt es wieder. Stimmt.
Das ist voll die RTL-Seption hier.
Ja, und dieser Film, wie gesagt, ein TV-Film, schlanke 95 Minuten und von einem Regisseur gemacht, der eigentlich ja prädestiniert ist für sowas. Der hatte eine gar nicht mal so schlecht laufende Serie. Kenneth Johnson heißt der Mann. Und der hat V, die außerirdischen Besucher, gemacht. Oder V, wie der Deutsche sagen würde. Ich glaube, das ist eine Serie, die Guess,
ja, genau,
ich mochte,
die ich da mal gebracht hatte bei den Banausen zu Gast. Ja. Und Guess ziemlich enttäuscht war, dass die bei mir jetzt nicht mehr so gezogen hatte wie bei ihm zu seiner Jugendzeit damals. Ich wurde ganz nett unterhalten, ja, die kann man auch sich geben. Ich bin ja ein großer Science-Fiction-Fan, aber ich glaube, damals war die einfach natürlich visuell beeindruckender und ja, war okay.
Vermutlich. Und der Mann hat aber noch einen super Heldenfilm gemacht, nämlich mit Shaquille O'Neal. Steel heißt der Film und ich muss den sehen.
Oh ja.
Und der sieht aus wie, Shaquille O'Neal spielt quasi sowas wie Iron Man oder so. Das sieht so faszinierend geil aus, da habe ich richtig Lust drauf.
Aber das ist eine DC-Figur, oder? Der Steel-Typ da. Das ist der mit dem Hammer, gell?
Oh, ich auch nicht.
Weiß ich gerade gar nicht.
Ich glaube nämlich, dass das eine DC-Figur war. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Ich habe nämlich irgend so einen Typ mit Hammer im Kopf.
Ich fand, der sah so ein bisschen aus wie Cyborg Foto.
Der ist auch der gehört, glaube ich, auch zu die Superman-Sidekicks irgendwann mal. Und genau, und er hat eigentlich auch noch so einen fetten Hammer mit dabei.
Kahn hat vollkommen recht, DC-Comics.
Ja, klar, dass der Shaquille O'Neal einen fetten Hammer hat, ist ja klar, oder?
Ja gut, bei der Körpergröße wäre es auch sehr enttäuschend, wenn er einen kleinen Hammer hätte, ne?
Das wäre richtig mies, ja. Da.
Aber vielleicht in der Proportion dann
Jack
doch
Steel
wieder.
Jack Steel O'Neal, naja. Heißt der so? Der Schauspieler.
Steel O'Neal, genau. Cock Steel O'Neal, so. So heißt er eigentlich. Und der hat halt diesen Film gemacht. Ich fasse mal kurz zusammen, worum es da geht. Das ist nämlich eigentlich relativ schnell zu machen, denn man könnte, naja, ich sag das danach. Es geht hier um, komischerweise, um David Banner. Nein, nicht der Rapper, aber auch der hat sich natürlich danach benannt. Am Ende des Films weiß man, dass es David Bruce Banner ist. Und der ist auch wie in allen anderen ein sehr renommierter Wissenschaftler und Forscher. Der hat bei einem Autounfall leider seine Frau verloren, weil er sie nicht aus dem brennenden Wrack retten konnte, weil er einfach zu schwach war, der Lappen.
Wahnsinn, so eine lächerliche Gurke.
Lusche. So, und der Mann wird gespielt von Bill Bixby. Schöne Randnotiz, in dem 2008er Hulk wurde er noch mit als Cameo mit Archivmaterial reingepackt. Finde ich eine schöne Sache. Und man könnte ihn aus Kentucky Fried Movie kennen, der mir bis heute noch fehlt. Ja, und der möchte nach diesem Unfall irgendwie seine Forschung einer übermenschlichen Kraft widmen. Denn es gibt Menschen, die in Stresssituationen über sich hinausgewachsen sind. Und da führt er mit seiner Kollegin, der Dr. Elena Marx, die wird von Susan Sullivan gespielt, mit der führt er quasi so Befragungen durch von Menschen, denen halt vermeintlich etwas Übermenschliches gelungen ist, und versucht daraus Rückschlüsse und Forschungen zu ziehen, wie man das reproduzieren kann und diese Stärke halt gewinnen kann. Gleichzeitig recherchiert auch ein Journalist, was dann die dritte oder vierte, wenn man den Hulk selber mitzählen will, Figur in dem Film ist. Alle anderen sind eigentlich minimale Randfiguren. Ich glaube, der vierte oder der fünfte Credit, der genannt wird, ist die Frau, die ganz am Anfang interviewt wird, weil sie ihren Sohn gerettet hat. Also es gibt eigentlich nur vier Figuren in diesem ganzen Film. Muss man so zusammenfassen. Und dieser Jack McGee ist halt ein Reporter und der schreibt für so ein Schmierblatt. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie hier bei Spider-Man. Und der möchte ihn gerne interviewen, wird immer abgelehnt, stellt halt selber Forschungen an und die beiden betreiben halt in ihrer Forschungseinrichtung dann Forschungen mit Gammastrahlen. Denn sie finden irgendwann raus, dass diese ungewöhnlichen Stärkeattacken von Menschen auftraten durch Sonnenstürme, dass da die Gammastrahlenwerte erhöht waren. Deswegen forscht er dann damit. Und wie könnte das anders sein? Natürlich an sich selbst, denn ein guter Wissenschaftler macht das halt so. Er hat
selber rumgespielt.
Ja. Genau. Er hat an sich selber rumgespielt. Was er jetzt aber nicht wusste, ist, dass ein Kollege von ihm an dem Gerät rumgespielt hat, wo wir gerade bei Rumspielen sind, sodass er leider so ungefähr die achtfache Dosis von dem, was er da eigentlich einstellen wollte, gekriegt hat. Ich meine, er wollte 300.000 einstellen, hat aber dann irgendwie 2 Millionen gekriegt.
Damals war Qualitätsmanagement und
2 Millionen. Noch nicht so was auch immer, also 2 Millionen. Ja.
Gamma. Also QM war noch nicht so verbreitet, ne?
Nee, so gar nicht.
Bitte. Und es hat ja auch noch geregnet, gell, an dem Abend dann. Und das ist ja ganz wichtig gewesen.
Kommt auch noch dazu, ja. Und dann fährt er halt nachdem er diese Überdosis bekommen hat, fährt er von der Forschungseinrichtung weg, hat selbst im Regen einen Unfall. Naja, und das regt ihn alles ein bisschen auf. Und plötzlich ist nicht mehr Bill Bixby der Mensch, der David Bruce Banner spielt, sondern Lou Ferrigno, denn er wird zum Hulk, der irgendwie spannend aussieht.
Ja, und er ist ja wirklich so krass stark, dass er in den Kotflügel der Delle reinhaut.
Ja.
Das ist auch richtig.
Vor Wut krass. Schlägt er eine Delle rein, die Kane wahrscheinlich hinkriegen würde, wenn er seinen Pimmel auf den Kotflügel legt.
Ja, definitiv. Mit meinem Shaquille-Stil.
Ja. Ja, da können wir mal gleich schon, also es ist der dritte Marvel-Realfilm. Ich habe ja dann gesagt, Spider-Man war 77 der erste, der hier ist dann auch 77, aber dann der dritte. Und ja, der ist ziemlich langweilig. Ich habe keine Ahnung, wie danach wie man danach so geile Zuschauerzahlen hatte, dass da 5 Staffeln draus geworden sind, denn hier passiert de facto 95 Minuten lang fast gar nichts.
Ich bin ja ein bisschen mit diesen End-70er-Serien dann groß geworden, weil die zu meiner Kindheit oder Jugend dann im Free-TV ausgestrahlt wurden auf Sat.1 oder auf RTL und so weiter. ihr auch? Also ich rede jetzt von solchen Serien wie Hart aber herzlich, Love Boat, auch eben Hulk. Gut, die habe ich nicht gesehen, aber die sind schon alle, finde ich, relativ ähnlich inszeniert.
Das stimmt, habe ich aber Gott sei Dank nie sehen müssen.
Ich habe nur ein paar Folgen Hulk als Kind gesehen und die kann ich mir erinnern.
Hulk war dann, glaube ich, schon mal so die spannendere Geschichte, aber es folgt halt so die typischen Inszenierungsmechanismen von damals. Du hast ja auch diese seichte Musik, die du sonst wahrscheinlich heutzutage, wenn du überhaupt noch irgendwo im Fahrstuhl in so einem Dorf im Supermarkt hörst, dieses Rumgeplänkel. Typische hier Geschlechterrollen, es gibt ein klares Rollenbild der Frau, ein klares Rollenbild des Mannes und das wurde halt auch immer wieder in diesen Serien vermittelt. Also das war, glaube ich, damals einfach der Standard und Hulk hat wahrscheinlich einfach noch die Portion Action dazu gebracht, die damals dann einfach gerne geguckt wurde. Von daher für mich erklärbar, dass es dann so ein Erfolg auch war. Heute lockt es dann eher weniger die Leute hinter dem Ofen vor. Ich hab mir die erste Staffel mal reingezogen, anlässlich unserer Aufnahme.
Oh Gott.
Ich habe ja die Blu-ray-Box zu Hause und dachte mir, bevor die noch weiter einstaubt, guckst du mal einfach nebenbei. Und man kann die halt nebenbei auch ganz gut so mal weggucken, wenn man so einen Vollständigkeitsdrang hat. Ansonsten ist die Serie natürlich auch einfach nicht gut gealtert.
Nee, und der Film irgendwie auch nicht, denn, ja, ich weiß nicht. Also, du hast ja nicht mal einen Antagonisten so richtig. Du hast diesen Journalisten, der aber eigentlich nur seine Arbeit macht. Man kann sagen, das ist scheiße, was er macht, aber das ist nun mal sein Job. So kann man jetzt sagen, was man will. Er arbeitet halt für ein scheiß Blatt und Gott. So ist das halt. Und theoretisch hat er ja auch recht, was er da tut. So, also eigentlich, er geht ja davon aus, dass da Dinge geschehen, die irgendwie nicht ganz koscher sind. Und damit hat er ja nun mal recht. Also eigentlich ist er auch gar kein Antagonist, sondern eigentlich ist er der Einzige, der hier halbwegs die Vernunft.
Das hast du in der Serie dann natürlich, da gibt es dann immer schon einen klaren Antagonisten je Folge. Das ist immer so eine abgeschlossene Geschichte je Folge. Gibt natürlich dann eine Meta-Ebene mit durchgängiger Geschichte. Jack McGee kommt dann eigentlich auch in jeder Folge irgendwie vor. Richtige Nervbacke, weil der sich halt, also mich wundert es halt auch immer, dass er sich dann nicht abwimmeln lässt so, sondern die lassen es ja auch mal zu. Ja? Die lassen ja zu, dass er dann in irgendwelche Räume auch einfach reingeht und weiter nervige Fragen stellt. Ganz cool, dass sie den noch weiter etabliert haben als diese Ultra-Nervbacke. Aber klar, diese klaren Antagonisten, die kommen dann halt erst ein Ticken später. Die werden hier sträflich vermisst.
Ja, definitiv. Und eigentlich sollte es auch gar nicht Lou Ferrigno sein, der hier den Hulk mimt, sondern Richard Kiel. Den kennen die meisten wahrscheinlich als der Beißer. Und der wurde dann aber, obwohl die schon den Dreh begonnen hatten, dann wieder entfernt, weil er nicht massig genug war. Also er war nicht muskulös genug für das Ganze. Eigentlich wollten, aber das Casting wollte eigentlich Arnold Schwarzenegger haben. Der war dem Produzenten aber nicht groß genug. Ich so denke, wie doll müssen die sich hassen mittlerweile? Also damit könntest du ja immer noch Geld verdienen, wenn es 5 Staffeln von der Arnold Schwarzenegger-Hulk-Serie geben würde. Da würde ich täglich zu masturbieren, wenn es die geben würde. Naja.
Mit KI könntest du sie bringen, dann kannst du selber die Vorlage machen.
Kommt ja gar nicht mehr aus dem Loch raus.
Ja, dann könntest du vielleicht miteinander masturbieren, dann kannst du sie einstellen, wie du willst.
Oh, super.
Geile Muskelsex.
Ja. Ja, das war auf jeden Fall für mich eine recht enttäuschende Erfahrung und eine ziemlich langweilige Sichtung. Ich fand's cool, dass ich das mal gesehen habe, weil mich hat aufgrund von King of Queens halt immer schon interessiert, wie ist Lou Ferrigno als Hulk, um das mal gesehen zu haben. Aber ich glaube nicht, dass ich davon, also wenn wir nochmal eine Folge machen, werde ich mir keinen Hulk-Film rauspicken. Ich muss ihn dann wahrscheinlich trotzdem sehen, weil sich einer von euch Wichsern den einen nehmen wird, um mir auf den Sack zu gehen. Aber
schon krasse Dramaturgie am Ende, gell? Also das Finale, das ist schon, wenn er dann am Grab steht und aufgrund dessen, dass er verwandelt war, sich nicht daran erinnert, dass sie ihm die Liebe gestanden hat, das ist schon sehr herzzerreißend.
Ja, das ist schon, das geht schon nahe,
ja. Ja, das ist richtig übel.
Ja. Ja, das haben sie auch durch die Serie, glaube ich, so durchgeführt, dass er sich nie daran erinnern kann, was er da in der Hulk-Form getan hat.
Ich weiß es nicht mehr. Wie gesagt, die Serie, ich habe die als Kind ab und zu mal gesehen, aber ich weiß doch gar nichts mehr.
Ja. Ja. Typische Serie von damals.
Also das Einzige, was ich hier wirklich halbwegs schön fand, war so eine kleine Verbeugung vor Frankenstein, denn es gibt eine Szene mit einem kleinen Mädchen, die er am See hat, wo er quasi genauso auf das Mädchen zugeht wie Frankenstein, ist auch ähnlich gefilmt, nur hier hat das Mädchen halt Angst vor ihm, bei Frankenstein spielen die dann ja miteinander und da fand ich es dann die Szene fand ich bei Frankenstein aber deshalb auch umso stärker, weil die beiden spielen und eigentlich alles schön ist, aber die Erwachsenen dann quasi stellvertretend für das Mädchen Angst haben und das kommt hier halt irgendwie so gar nicht voreinander. Ja, so wie so vieles hier, also das war visuell vom Soundtrack, von der Dramaturgie, von der Handlung für mich absolut Langeweile kost und ich habe absolut keine Ahnung, wie der zu seinen Bewertungen kommt, die er besitzt. Ich würde jetzt auch einfach kurz und schmerzlos zu denen kommen. Ihr könnt ja, wenn ihr eure Punkte sagt, nochmal kurz was dazu sagen, wenn ihr möchtet. IMDb ist hier bei einer 6,9, weil es Fernsehen ist, gibt es keinen Metascore und Letterboxd ist bei einer 3,1 und ich bin ein Hater und bin bei 2,5 von 10.
Dann mache ich weiter. Ich bin bei 4 Punkten gelandet.
Das ist ja auch überschaubar.
3 von 10.
Ah, gucke mal. Das ist ein schöner Schnitt hier.
Ich bin da komplett bei dir auch mit dem. Meine erste Notiz war langweilig wie Scheiße. Ja. Das ist meine erste Notiz zu dem Film gewesen. Ich bin echt nur da gesehen und dachte, was zur Hölle, da passiert wirklich nichts, gar nichts. Das ist so unglaublich langweilig wie, keine Ahnung, Gras beim Wachsen zuschauen.
Es gibt, glaube ich, einen sehr langen Film. Ich weiß gar nicht mehr, wie lang der ist. Da guckt man Farbe beim Trocknen an einer Wand zu. Und der Film wurde gemacht, weil ein Regisseur, der, glaube der britischen Prüfstelle auf den Sack gehen wollte, weil die müssen sich die Dinger ja ganz angucken. Ja. Und er hat das halt zur Bewertung eingereicht, damit die sich irgendwie 10 Stunden Farbe beim Trocknen angucken müssen.
Geiler Typ.
Geiler Move.
Der Film kriegt 10 von 10.
Ja, ich hätte den aber auch halb Hulk ans Herz legen können, das wäre eine ähnliche Bestrafung geworden.
Das stimmt, ja.
Na, siehst du
so,
denn das?
Dann hoffen
dann
wir doch
das
mal.
Risiko, dass wir bei einer zweiten Aufnahme, die ich ja auch sehr begrüßen würde, ja, da gibt es ja ordentlich Potenzial noch, dass sich jemand aber von uns da noch einen von den weiteren Hulk-Filmen krallt, ist, glaube ich, ziemlich gesunken durch unsere Punktevergabe. Ich würde sie vielleicht noch kurz der Vollständigkeit halber jetzt schon erwähnen, falls es bei der zweiten Aufnahme nämlich dann doch nicht mehr zustande kommt. Ja, wir haben nämlich noch die Rückkehr des unheimlichen Hulk von 1988. Der unheimliche Hulk. Das ist
unheimlich
beschissen. Der unheimliche Hulk vor Gericht. Irgendwie ein bisschen reizt der mich vielleicht dann doch. Ja, von 1989.
Der soll auch am besten sein.
Nur der Titel ist schon geil.
Und der Tod des unheimlichen Hulk aus dem Jahre 1990.
Den gucke ich mir an und lache.
Aber Hulk endlich vor Gericht, kriegst du, was du verdienst, du Schwein.
Hulk vor Gericht soll der beste Film sein. Also ja, wahrscheinlich gucke ich die Scheiße am Ende doch wieder. Ich kenne mich doch.
Ja klar muss man die schauen. Das hilft eh nicht. Man muss euch sie gesehen haben.
Könnt auch davon ausgehen, dass ich bis dahin dann sämtliche 5 Staffeln durchgeguckt habe.
Das wollen wir doch hoffen. Da gehe ich von aus. Naja, aber wir hoffen doch jetzt mal, dass du, Dave, uns etwas Besseres mitgebracht hast. Das kann ja nur besser sein bei dem Hauptdarsteller.
Ja, ich werde ihn jetzt schon mal gleich erwähnen, wenn er schon so anteast. Ja, wir haben nämlich einen richtig schönen Marvel-Film mit David Hasselhoff in der Hauptrolle. Und David Hasselhoff wäre nicht David Hasselhoff, wenn er nicht beim kurzen Angucken des Drehbuchs schon gleich selber die Idee gehabt hätte. Ey, ich will gar keine Augenklappe tragen. Ich will das lieber ohne machen. Ist doch viel cooler ohne Augenklappe. Und dann sich die Produzenten aber zum Glück durchsetzen konnten. Und die Marvel-Fans wissen natürlich sofort, von welcher Figur ich rede. Nämlich über Nick Fury. Und ihr werdet es kaum glauben, der hatte tatsächlich auch einen eigenen Film, bevor es mit Samuel Jackson die Etablierung MCU und eigener Serienauskopplung gab. Agent Nick Fury, Einsatz in Berlin. So der deutsche Titel, im Original Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. Ja, kommt natürlich da deutlich mehr dem nach, was er für eine Rolle als Figur hat. Der Film ist von 1998, also Jahrzehnte nach dem Hulk-Pilotfilm. Und ich habe leider nicht rausgefunden, wie viel Budget zugrunde lag. Es ist, meine ich, auch eher so ein Fernsehfilm. Ich glaube, der hatte keine Kinoveröffentlichung. Und das sieht man dem halt an, ja. Wenn man die End-90er David Hasselhoff-Karriere verfolgt hat oder ab Mitte 90er, der war halt eher im B- oder C-Movie-Segment unterwegs. Und das ist hier so ein Film. Ja, also erwartet bitte keinen Blockbuster à la MCU, sondern richtet euch auf aus meiner Sicht solide B-Movie-Ware mit sehr solider Action ein, weil in 91 Minuten wird hier nämlich ein wilder Ritt durch, ja, hier sind ein paar mehr Antagonisten, ja, im Vergleich zum Marvel-Pilotfilm. Wir sehen nämlich gleich am Anfang Hydra, ich erläutere mal ganz kurz, wer Hydra ist, ja, für alle die uns hören und das Marvel-Universum viel zu wenig kennen, weil Hydra ist nämlich aus der Zeit des Nationalsozialismus, ist eine Geheimorganisation, die von den Nazis gegründet wurde, um letztendlich auch nochmal auf anderem Wege die Weltherrschaft ergreifen zu können. Wurde von Johann Schmidt gegründet, den kennt man dann vielleicht auch als Red Skull, so als Figur. Und war letztendlich halt so die Wissenschaftsabteilung der Nazis. Die wollten eigentlich nur die Kohle der Nazis haben, um zu forschen. Und hier haben sie halt mitbekommen, dass in der Trinity Base der Körper von Wolfgang von Strucker liegt, ja, in der Cryogenic Section, weshalb Hydra, Anfangsszene finde ich eigentlich echt schnieke, so mit Hubschraubern über Waldgebiet und dann eindringen in die Basis, sich den Körper aneignen will, weil der nämlich ein Virus enthält, mit dem sie die Weltherrschaft sozusagen an sich reißen können, indem sie die komplette Bevölkerung vernichten können. In der Basis kommt es aber erstmal zu wilder Schießerei und mehrere Agenten von SHIELD, die da vor Ort sind, werden nämlich getötet, weshalb Colonel Langform Nicholas Joseph Fury auf den Plan gerufen wird. Ja, Comtessa Valentina Di Allegro Fontane, kurz vom Val, die macht sich nämlich auf den Weg, um Nick Fury, kurz vorm irgendwo im Yukon, ja, ziemlich lustig, wie da David Hasselhoff erstmal eingeführt wird mit, ich weiß gar nicht, ich glaube oberkörperfrei, ist er in irgendeiner Bergbaumine und schwingt da, glaube ich, den Hammer und fand ich sehr amüsant, um ihn halt zu SHIELD nach 5 Jahren Abstinenz zurückzuholen.
Aber da ist man doch jetzt gerade auch bestens am aktuellen MCU, weil hier Allegra ist ja, oder Val ist ja jetzt gerade in Thunderbolts quasi eine der Hauptfiguren. Und du hast ja dann auch noch der Alexander Pierce, genau, der ihn abholt. Der ist ja nun auch eine wichtige Figur. Also du bist ja gerade mitten du kriegst ja Gefühle.
Hättest du mir sagen können, dass ich den auch noch schnell der Vollständigkeit halber gucken könnte. Der steht ja noch aus. Ja, habe ich auch Bock drauf. Also mein Umfeld war sehr positiv. Auch, ja, Kane, nicht nur du, auch andere aus meinem Umfeld sehr positiv von Thunderbolts angetan. Ja, sehr schön. Ja, geil. Freut mich natürlich, hier ein paar Brückenschläge vollziehen zu können. Da würde ich auch vielleicht schon gleich mal ein paar Namen droppen, weil Val von Lisa Rinna gespielt wird. Die hat auch ein bisschen meine Jugend begleitet, weil die eine der größeren Rollen in der Serie Melrose Place hatte, die in 96 bis 98 produziert wurde. David Hasselhoff hatten wir. Neil Roberts spielt hier nämlich Alexander Goodwin Pierce, die fand ich vor allem sympathisch, weil der seit mehreren Jahren eher Videospiele synchronisiert, verschiedenste Art. Und bitte?
Guter Mann.
Ja.
Guter Mann.
Und zu Antagonisten komme ich gleich, ja. Ich mache erstmal noch ein bisschen Story. Nick Fury wird noch eine Gedankenleserin zur Seite gespielt, Kate Neville. Und dadurch kommt halt schnell raus, warum Hydra eben diesen Körper gestohlen hat. Weil eben, ja, den besagten Virus noch enthält. Und der nämlich von Dr. Arnim Sola fürs Massenvernichtungswaffenprogramm unter Hitler damals schon hergestellt wurde. Und Hydra natürlich einfach hofft, dass sie jetzt mit dem Körper diesen Virus reproduzieren können. Und ja, das ist Anlass dann für Nick Fury und Comtessa, sich auf den Weg nach Berlin zu machen. Treffen da nochmal so ein Interpol-Fatzken, mit dem sie da zusammen agieren müssen. Und ja, um Dr. Sola zu verhören. Und hier kommen dann ja die Antagonisten nämlich auch schönerweise auf den Plan. Das sind Andrea von Strucker, also die Tochter von Wolfgang, dessen Körper sie ja an den Start gebracht haben. Also Baron von Strucker. Und die haben noch, sie hat noch einen bescheuerten Bruder, die eben allesamt als Antagonisten etabliert werden. Und irgendwie hat mir diese Dämlichkeit gefallen, ja, diese Einfachheit, weil diese 91 Minuten aus meiner Sicht dann auch relativ dynamisch erzählt werden mit, ja, immer wieder solider B-Action mit Geballer und ein paar kleinen Explosionen und immer wieder irgendwelche Szenen, wo, naja, für Fernsehfilme eine kleine Bedrohung aufkommt, ja, dass du dann irgendein Androiden, der da aufkreuzt, alle Panik bekommt, der aber nur eine Botschaft aufzeigen möchte. Und das fand ich schon ganz nett. Ich will noch kurz erwähnen, ja, Sandra Hess hat hier nämlich Andrea von Strucker, oder ihr Bösewichtname ist auch Viper. Die hat nämlich, die kennen wir wahrscheinlich alle drei, ja, wir kennen uns ja ein bisschen im B-Movie-Segment aus, die hat nämlich Sonya Blade in Mortal Kombat 2 Annihilation gespielt im Jahre 1997, also ein Jahr vor diesem Film hier. Und wird hier auch noch einen Timothy Dugan erwähnen wollen, der von Gary Chalk gespielt wird, der nämlich unglaublich für 443 Schauspiel-Credits hat. Also unglaublich viele Nebenrollen gespielt hat. Irgendwie ein bekannterer war dann halt Godzilla 2014. Und so kam ich durch das Werk von Rod Hardy, der hier Regie geführt hat. Der ist Australier und tut mir leid, ich kann es mir halt nicht verkneifen, immer wieder irgendwelche Querverbindungen herzustellen. Dessen erster Spielfilm, sein Debüt war Blutdurst im Original Thirst 1979. Und der wird auch in einer Doku namens Not Quite Hollywood erwähnt, die Dennis und ich auch mal besprochen hatten mit samt anderen Ostploitation-Film und der hat aber dann später einfach nur viel Serienkram gemacht. Ja, 3 Folgen Akte X, 6 Folgen Battlestar Galactica und hatte da anscheinend ein bisschen Sci-Fi und Action-Erfahrung noch weiter gesammelt, um sie voll hier für Agent Nick Fury auszuspielen. Viel mehr möchte ich erwähnen, wie er das Drehbuch geschrieben hat, weil der ist definitiv kein Unbekannter. David S. Goyer, der, ja, den kennt man von vielen soliden oder mehr als soliden Actionfilm. Der hat ja Drehbücher geschrieben mit Stählerner Faust, also hier ein paar Jean-Claude Van Damme-Filme, 1990 Kickboxer 2, Puppet Masters 94 hat er Drehbuch geschrieben. Auf dessen Drehbuch-Idee geht letztendlich auch die Blade-Trilogie zurück, hat den dritten Teil Trinity auch gedreht, hatte im selben Jahr, also 1998, zu dem Film hier Dark City auch realisiert. Ja, und hatte auch die Drehbücher für Batman Begins und die letztendlich die Geschichte, ja, Grundstein für die Geschichte der weiteren beiden Batman-Teile dann gelegt. Und einer der letzten war auch Terminator Dark Fate, der hat auch das Drehbuch geschrieben. Also, ja, kein Unbekannter. Merkt man hier irgendwie, dass das, obwohl Budget billig und auch bin immer wieder, ja, jetzt nicht mit großer Effekthascherei rüberkommt, das ist schon ganz solide gemacht ist.
Ja, ich sag mal, gib dem Film hier das unterste Marvel-Budget, was man sich vorstellen kann, keine Ahnung, gib dem 30 Millionen, dann ist das ein astreiner Comicfilm. Also, wie die Story funktioniert, wie das Ganze und auch wie bodenständig das in großen Teilen ist, würde ich den so ungesehen kaufen. Wenn mir einer sagen würde, wir machen den Film nochmal, von mir aus auch mit David Hasselhoff, würde ich mir angucken.
Ja, Mann.
Scheiße, ey.
Also man merkt jetzt hier natürlich 27 Jahre später absolut billige CGI. Ja, das Luftschiff, was wir auch aus den Avengers-Filmen kennen, das ist hier ganz anders.
Ja. Ey, sieht doch voll geil aus. Was hast du denn?
Genau, also ich stimme denn zu, ja, mit 30 Millionen Dollar. Ja, eigentlich 300 Millionen. Wir wollen 300 Millionen Dollar für einen Film mit David Hasselhoff, Nick Fury spielen kann. Das wird ein Meisterwerk. Ja, David S. Goyer soll das Drehbuch schreiben. Mal gucken, wer Regie führen kann. Regie führen könnte vielleicht jemand aus dem Canon-Universum. Ja, wem Canon nichts sagt, auch hier wieder Querverbindung. Dennis und ich haben das euch auch schon mal versucht näher zu bringen, weil Canon hat nämlich auch schon versucht, einen Agents of S.H.I.E.L.D.-Film an den Start zu bringen, 1985, 86, aber leider wurde der nie umgesetzt. Ich hoffe, dafür gibt es irgendwie eine Drehbuchvorlage. Vielleicht kann die ja David S. Goyer dann nehmen für den Film, für Spin-Off. Ja, ich fand hier noch eine Würdigung ganz nett, weil Pierce nämlich erwähnt, dass er bei der S.H.I.E.L.D. Kirby Academy trainiert hat, und Dennis hat ja eingangs in der Einführung zu Marvel schon Jack Kirby erwähnt, auf dessen Name natürlich dann diese Academy jetzt basiert. Ja, so viel inhaltlich zum Film und an irgendwelchen Side-Facts, Trivia-Facts. Habt ihr noch was zu ergänzen, bevor ich zu den Punkten komme?
Nö, mach gerne.
Nur, dass er absolut professionell ausgebildeter Sergeant ist, offensichtlich dafür. Er macht ja einen geilen Todesschuss, indem er die Knarre immer schräg hält. Habe ich da schon lachen müssen. Er ist ein super ausgebildeter Profi-Soldat, ja, und dann Todesschuss.
Hoffmann, was erwartest du?
Ja, Logo. Und er hat immer coole Sprüche auf der Lippe. Das ist auch gut. Wie oft sagt er eigentlich, get ready to rock and roll?
Ja, es ist, glaube ich, so der gefühlte Stiefbruder von Chuck Norris.
Ja, oder der geile Spruch, weil es irgendwie erzählt, warum er dann in Ruhestand versetzt worden ist, wo es dann heißt, the Iron Curtains was sent to the cleaners and to the exile oder so.
Ach, eine Sache würde ich noch kurz erwähnen wollen, ja. Also bei mir ging der Film 91 Minuten, IMDb gibt 120 Minuten an. Also falls es Zuhörende gibt, die eine längere Fassung kennen als die 91-minütige, die wir jetzt hier gesehen haben und über die wir sprechen, dann gebt mal gerne Bescheid. Ja, wäre geil, wenn es da so einen Extended Directors Expanded Cut zu gibt.
Es wäre voll geil, auf einmal noch so eine außerirdische Bedrohung da drin. Loki ist dabei und so, keine Ahnung. Oder alles rausgeschnitten. Zu teuer.
Jo, dann hau ich mal die Punkte raus, wa? IMDb bei einer 3,8. Es gibt bei einem Fernsehfilm keinen Metascore. Die Letterboxd-Community ist bei bescheidenen 2,0. Bei mir hat der Film noch für eine 5,5 gereicht.
Stark. Ja, da gehe ich sogar noch drüber, denn ich hatte echt eine geile Zeit mit dem Film. Ich habe den das zweite Mal jetzt gesehen. Ich finde Sam Jackson als Nick Fury geil, aber fuck man, David Hasselhoff ist der perfekte Nick Fury, wenn man sich die Comics mal angeguckt hat. Der sieht fast genauso aus. Also ja, ich fand's nach wie vor unterhaltsam. Ich finde Viper hier eine geile Antagonistin mit dem fiesesten deutschen Akzent, den man sich vorstellen kann.
Ja,
ich lieb's. Also ich fand ihn geil, ich gebe dem eine 6 also von 10.
Ich bin sogar noch weiter gegangen. Oh, wow. Ich habe über 7 von 10 gegeben.
Yay!
Weil so geil dämlich, so geiles B-Movie-Feeling der Film. Also ich habe echt Spaß gehabt, ja, cool, mit dem Film.
Dann gibt's schon mal hier in unserer Folge Werbung für Nick Fury. Einsatz in Berlin. Wobei hier New York auch nochmal zum Vorschein kommt. Also ist nicht.
Ja, na Loa, wie der Dennis schon gesagt, für diesen deutschen Akzent, Loa, dafür gibt's schon 2 extra Punkte.
Ja. Definitiv. Ja, kommen wir zu einem Film, wo es eigentlich mit Hydra ja auch weitergeht. Also eigentlich ein ziemlich guter Übergang, denn ja, mit Canon auch ein guter Übergang, denn Albert Pyun, der diesen Film gemacht hat, ist ja auch ein durchaus bekannter Mensch bei Canon, und deswegen bringt uns Kane den Captain America von ihm mit.
Ja, danke, dass du mir sagst, wie man den Regisseur ausspricht. Ich habe nämlich keine Ahnung gehabt, aber Albert Pyun hört sich ganz logisch an. Captain America von 1990. Meine erste Notiz zu diesem Film ist hier erstmal Obergurke. Damit meine ich jetzt nicht nur den Film per se, sondern auch die Figur Captain America in dem Film. Der kann ja auch gar nichts sehen. Also wir haben hier also ein bisschen die Entstehung, wir haben hier also typische Entstehungsgeschichte von Captain America. Und wird dann auch gleich mal zu seinem ersten Einsatz geschickt nach Italien, glaube ich, sind sie da gewesen, wo er dann auf den Red Skull trifft, der, glaube ich, auch von irgendeinem italienischen Jungen in dem Fall, aus einem italienischen Jungen hier gemacht worden ist, wenn ich das richtig im Kopf, ja. Noch im Kopf habe. Da möchte ich ja gleich kurz mit dazu sagen, das Design war obergeil vom Red Skull am Anfang. Also das war eine richtig, richtig geile Maske. Die hat sau gruselig ausgeschaut. Ja, und dann kriegt Captain America erstmal ordentlich aufs Maul. Und wird dann in bester SpongeBob und Disney Mickey Mouse Manier an einer Rakete gebunden und weggeschossen aufs Weiße Haus. Schafft's gerade noch, dass er das abwehrt und dann zum allseits bekannten Eiswürfel wird. Und irgendwann in den 90er Jahren, glaube ich, entdecken sie ihn dann, er läuft davon, ganz alleine durch die Welt, reist er, um wieder zurück nach Amerika kommen, wird dann mit irgendeinem coolen alten Volkswagen aufgegabelt von irgendeinem Typen, dem er dann als Auto klaut, bis sie dann rausstellt, dass der Red Skull und Hydra immer noch unterwegs sind. Die haben, glaube ich, auch den Präsidenten, jetzt weiß ich den Namen vom Präsidenten in dem Film nicht mehr, ist wurscht.
Tom Kimble.
Kimble, genau, den haben sie ja, glaube ich, entführt, weil der hat sie ja, glaube ich, wollte sie ja für, ach Gott, ich wieder um meine Erinnerung, Umweltschutz, glaube ich, ziemlich stark einsetzen. Genau. Und ich glaube, dieser Organisation, in der Red Skull dann leider auch nicht mehr so geil ausschaut wie damals, das will ich auch gleich nur kurz damit erwähnen, also das geile Design weicht leider da einem etwas nicht mehr so geilem Design. Und Captain America versucht es natürlich zu befreien und auch die Zerstörung von New York, glaube ich, zu verhindern. War es die Zerstörung von New York oder war es?
Ich meine ja.
Das muss ich jetzt mal kurz meine Notizen durchchecken. Aber ich glaube, es wäre zu wenig für Captain America, wenn es nur um New York gehen würde. Er müsste eigentlich schon ein bisschen mehr verhindern. Ja, was?
Ich fand die Optik am Ende von dem Red Skull, der hat mich ganz stark an den Antagonisten von Punisher Warzone erinnert. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber der sah so ähnlich aus.
Scarface?
Ja, genau, der spielt ja auch in dem Punisher in der Serie eine Rolle. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Heißt der nicht irgendwas mit Barnes? Nee, das ist Bucky.
ja, das stimmt, aber die haben ähnlich langweiliges Design, weil in Punisher Warzone hat er ja geil ausgeschaut und in der Punisher-Serie war es dann ziemlich langweiliges, das Design.
Jigsaw heißt er bei Punisher, genau.
Jigsaw, nicht Scarface, genau, Jigsaw. Sowas.
Und ja, Billy. Stimmt. Ah, mein Gott.
kriegen wir schon alles auf die Reihe. Ja, genau, es ging ums Zünden einer Atombombe und sie sind ja dann auch in Italien. Und das war's dann eigentlich. Natürlich verhindert er dieses Zünden der Atombombe, schickt den Red Skull damit dann ins Meer raus. Und bis das alles hier passiert, hat man ungefähr, also ich habe die ganze Zeit so Hulk-Vibes gehabt von dem Film, den der Dennis vorher dabei gehabt hat, weil es passiert eigentlich gefühlt gar nichts. Captain America hat sein Latex-Gummikostüm ungefähr 10 Minuten in dem ganzen Film an. Kann in meinen Augen nichts. Er ist eine absolute Gurke, absolute Lusche. Fährt dann mit dem Rad, glaube ich, durch Italien flüchtet da von den Bösewichten teilweise. Also es war alles so, man dachte, was ist das für Captain America? Was soll das? Das ist einfach nur stinke langweilig. Das Kostüm hat scheiße ausgeschaut. Dann schaue ich ihm zu, wie bei dem Typen, der ihn die ganze Zeit sucht, im Volkswagen drin sitzt und dann wird er ganz nervös, weil beim Volkswagen steht Made in Deutschland und auf dem Kassettenrekorder oder wo stand ja dann Made in Japan, oh mein Gott, die Erzfeinde und dann hat er da, das war glaube ich so auch die einzig witzige Szene in dem Film, dass er da dann ein bisschen verwirrt wird, weil die Erzfeinde jetzt halt hier alles liefern und dem Typen dann das Auto abzieht und abhaut damit. Und dann schaue ich ihm nur zu, wie er seine Kindheit oder seine alte Freundin von damals trifft, die jetzt natürlich wieder alt ist. Das kennen wir ja jetzt auch aus dem aktuellen MCU. Stinke langweilig, furchtbar uninteressant, interessiert keine Sau. Der Matt Selinger als Captain America, der hat mir auch nicht wirklich gefallen. Das war, ich würde mir da eher sowas wie Chris Evans eben jetzt halt ist, so schon ein bisschen so einen trainierten Typen, der ein bisschen aufblasen ist, als Captain America vorstellen. Und der ist halt so 0815 Luschi. Wie es der Dennis heute schon mal bei Hulk erwähnt hat, den würde ich wahrscheinlich auch mit Auflegen meines Glieds ausschalten. Ich kann zu dem Film wirklich, ich kann ihn null empfehlen. Er hat mich nur gelangweilt, er hat mich nur genervt. Die Figur des Captain Americas ist da absolut unwürdig dargestellt worden. Und das einzige Highlight war für mich das Design vom Red Skull am Anfang, die Maske und ja. Ich gebe ihm noch die Autoklaus-Szene, die ist auch noch ganz okay gewesen.
Kann das mit dem Volkswagen in Civil War eine Referenz gewesen sein?
Das könnte gut sein, ja. Civil War ist jetzt doch schon zeitlang her bei mir, dass ich den gesehen habe.
Da fahren noch Cap, Bucky und Falcon mit diesem komischen mit dem Volkswagen da rum. Und dann steht doch Cap quasi vor dem Ding und unterhält sich mit der Tochter von seiner alten Flamme da und die beiden sitzen doch hinten auf der Rückbank und sind so
Ja, genau, das könnte gut sein, dass das eine kleine Referenz an den alten 90er Captain America war. Aber ich würde mir lieber Referenzen vielleicht an den 44er Captain America raussuchen, als an den Schweinefilm hier.
Ich kann sogar jetzt gerade sagen, wie ich eben durcheinander gekommen bin, denn der Jigsaw, der Billy Russo heißt, wird gespielt von Ben Barnes. So, da kann man ja auch mal durcheinander kommen.
Ja, klar, das ist Verwirrung pur hier. Das ist wie mit Eric Banner und Bruce Banner damals beim
Das war auch grausam.
Also, da bin ich heute noch verwirrt. Und dann eine Monsterpudel dazu. Grausam. Grausamst. ich weiß nicht, ob ihr zu dem Film irgendwelche Anmerkungen habt, weil in meinen Augen kann man zu dem Film wirklich nicht viel sagen. Weil er hat keinen coolen Score. Er hat einfach, für mich hat der Film irgendwie gar nichts. Das ist einfach langweilig gewesen.
Ja, der soll ja, der ist Anfang diesen Jahres das erste Mal Menschen zugänglich gemacht worden. Es gibt einen Director's Cut, wie der Film eigentlich werden sollte. Und der ist, glaube ich, also der hier geht ja 90 Minuten, der Director's Cut geht, glaube ich, 116, also der ist mal irgendwie so in der Gegend, der ist deutlich länger. Der wurde wohl noch so in den letzten Zügen, Albert Pune ist ja leider Ende 2022 gestorben, von ihm quasi so ein bisschen mit intendiert und der ist von denen, die das gesichtet haben, da gibt es auch so YouTube-Videos zu, die das sehen konnten, soll der deutlich besser sein, der Schnitt. Der Produzent von dem Film, deswegen hatten wir eben Canon Studios erwähnt, ist ja Menachem Golan, der ja nach dem Zerfall von Canon dann bei 21st Century gelandet ist. Und der hatte ja durchaus Scherenhände. Und hat den hier auf angenehme Canon-Länge von 90 Minuten runtergedampft, aber ja, ich habe richtig Bock, auch wenn das komisch klingt, weil ich den Film ja auch wirklich nicht gut fand, aber ich habe sehr großes Interesse daran, mir den Film so anzugucken, wie ihn der Regisseur mal erdacht haben soll.
Würde mich dann tatsächlich auch interessieren, ob das dem Film irgendwas Positives bringt, weil selbst weil du hast ja im Drehbuchteam hast ja du sogar einen Jack Kirby dabei gehabt. Du halt schon mal eins der Urgesteine der Marvel Comics, wie du halt schon mal erwähnt hast, und dass halt da wirklich so eine Gurkengeschichte rauskommt, die wirklich überhaupt nichts erzählt mehr. Also das ist ja wirklich eine Geschichte, die auf einen Bierdeckel drauf passt.
Das ist schon. Es gibt immer wieder.
Und die haben ja sogar Stan Lee haben sie ja rausgeschnitten. Es gab ja ein Cameo und haben sie auch rausgekattet.
Es gibt immer wieder kurze Ansätze, wo ich dachte, ey, cool, da musst du auch lachen. Hier die eine Szene, wo er dann an der Rakete, an dieser Hakenkreuzrakete festgebunden ist, ja, da musste ich dann schon kurz lachen. Aber es wird halt immer relativ schnell abgewürgt und fällt dann echt auf so ein schlechtes Niveau wieder ab.
Ja. Das wäre nur so, wo du sagst, ja, okay, so eine Rakete, das hat halt echt schon wieder so richtigen Comic-Flair. Aber wie du schon sagst, dann wird es halt einfach wieder blöd.
Leider.
Ja, leider. Ich konnte gerade noch rausfinden, man kann diese lange Version, die geht 111 Minuten, die kann man jetzt tatsächlich mittlerweile, es war, als ich das recherchiert habe, noch nicht der Fall, die kann man jetzt auf Blu-ray kaufen, bei Yippie-Ki-Yay Mother Video. Und diese Blu-ray wurde generiert aus der einzig verbleibenden Fassung, die Albert Pune selber noch hatte, aus dem 35mm Print. Ich muss mir die irgendwann bestellen. Ja. Es geht nicht anders.
Mach zwei.
Ja, ich muss auch vervollständigen. Ja. Tauschen wir uns auf, um Versandkosten zu sparen und einem hohe Zollgebühren aufzudrücken.
Ja, dann haben wir noch einen Film, den wir gucken, wenn ich mal in Berlin bin.
Ja, top. Machen wir einen Doppelabend, gucken wir dann noch Slinger an. Die längere Fassung von Cyborg.
Klingt den so hat ja auch der Albert Pune gemacht, oder? Den selber. Das war nämlich also ich glaube, so ziemlich der einzige Film aus seiner Vita, den ich gekannt habe. Ansonsten war das alles so, naja. IMDb, sage und schreibe 3,3 von 10. Metascore haben wir ja auch keinen, glaube ich, war auch nur ein reiner TV-Film. Und Letterboxd sagt 1,9 von 5. Und ich sag bei dem Film 1,5 von 10.
Uha. Ja, bei mir hat es immerhin noch für 3 gereicht.
3? Ist ja ganz dicht.
So ein bisschen mit der Hoffnung, dass da irgendwo ein guter Film noch drin ist, der rausgeschnitten wurde. Und ja, ich fand Red Skull auch am Anfang ziemlich geil. Also so die ersten 20 Minuten bin ich da eigentlich echt solide durchgekommen und danach bröckelte es massiv.
Ja, dann gib ihm doch die 3, wenn es die lange Version gesehen hast und gib ihm jetzt die 1, die er verdient hat.
Ich sehe so ähnlich wie Dennis, bin aber auch eher Tendenz abfallend. Von mir kriegt er 2,5 Punkte. Ich habe da immer wieder ein paar Ansätze gesehen. Deswegen, ich bin auch ultra gespannt auf die längere Fassung.
Ja,
das wäre ich, da bin ich jetzt auch neugierig, weil es kann eigentlich nur besser werden.
Ja, das kann natürlich krasses Marketing sein, aber ein paar von denen, die das gesichtet haben, meinten halt so, das ist ein komplett anderer Film. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber hey, ich lass mich gerne überraschen.
Ja, da bin ich ja. Wir gerne eines Besseren belehrt. Wie gesagt, schlimmer kann es nicht werden. Außer wir haben dann 20 Minuten oder 30 Minuten mehr an Autodiebstahl-Szenen und Unterhaltung mit seiner faltigen Liebe.
Das wäre doch Bombe.
Wäre ja, richtig geil, ja, aber dann schauen wir lieber Pornos mit alten Leuten, als den Scheiß.
Ja. Omas von der Müllhalde. Dieser Film hat getroffen. Ja, ich durfte mich dann noch an einem weiteren Werk versuchen, dem vierten Realfilm, den Marvel rausgeboxt hat. Das war Doctor Strange 1978 und ich war in der Vorabrecherche, als ich die Filme zusammengestellt habe, selber komplett von den Socken, dass es schon mal einen Doctor Strange-Film gab. Denn ich wusste auch nicht, dass es Captain America in den 40ern schon mal gab. Ich habe das, glaube ich, mal irgendwo aufgeschnappt, aber ich dachte, das wäre irgendwie einfach nur ein Gerücht. Aber ich dachte, 77 wäre es losgegangen mit Spider-Man und dass man
mir übrigens noch eingefallen, es gibt ja von dem 44er Captain America, glaube ich, auch noch eine Fortsetzung aus den 70er Jahre, oder?
Ja, da gibt es auch noch was. Es gibt in den 70ern noch Captain America-Filme, ja.
Geil, also wir haben noch richtig Material für weitere Folge.
Und es gibt auch noch einen türkischen Captain America, wo auch noch Spider-Man mit vorkommt. Also es gibt wilde Sachen. Es gibt auch
die ganzen 60er Animationsserien. Ja? Es gibt eine Captain America Animationsserie von 1966. Im selben Jahr gibt es auch eine Incredible Hulk Serie. Also ja, die Welt ist einfach riesig.
Ja, Captain Antalya, den gucken wir uns als nächstes an.
Das wird super.
Ja, aber ich hätte nicht gedacht, so dass in diesem Reboot-Versuch ein Doctor Strange dabei ist. Aber er ist dabei. Und auch der Universal Television, also auch ein TV-Film, geht auch wieder 93 Minuten, also auch wieder so eine klassische handliche Standardlaufzeit. Sorry,
Dennis, ganz kurz gefragt, weißt du zufällig, ob Universal Television dann der TV-Produktionssender von Universal war? Oder? Ja, okay, ah ja, interessant. Ja,
da gehe ich fest von aus, ja. Weil muss auch eigentlich sein. Und die Dinger sind dann ja meistens auf CBS erschienen. Irgendwie. Ja, und der wurde von einem Herren geschrieben und gemacht, nämlich Philip Deguerre Jr. Der hat nichts gemacht, was man kennen könnte. Geschrieben hat er aber Gypsy Warriors mit Tom Selleck. Das ist so das Einzige, ich sagen würde, okay. Ansonsten Regie geführt hat er noch bei Air America Operation Jaguar 2003. Das kennt wirklich kein Schwanz.
Ich kenne Air America also, mit Mel Gibson. War das dann so ein Reboot oder was?
Ich will das, glaube ich, nicht wissen. Das Cover sah so gruselig aus, dass ich da nicht draufklicken wollte. Wirklich übel. Ja, und wir begleiten hier den, und das ist eine Änderung von dem, was wir so kennen. Wir kennen ja Dr. Stephen Strange als einen brillanten Neurochirurgen. Hier ist aber ein Psychiater, aber nicht minder brillant. Und der arbeitet in New York im Krankenhaus, eckt da auch so ein bisschen mit seiner Dr. House aufmüpfigen Art an, weil er weiß auch schon, dass er ziemlich gut ist, kommt dann aber auch gerne mal zu irgendwelchen Besprechungen zu spät. Und sein leidender Chefarzt ist nicht zwingend sein größter Fan, aber muss leider eingestehen, dass er ein fantastischer Arzt ist. Spätestens als er dann einmal seine Entscheidung revidiert und der Chefarzt eine eigene Entscheidung durchdrückt, was kolossal in die Hose geht, besinnt er sich dann wieder etwas. Ja, und der ahnt nicht, was in ihm schlummert, aber wir kennen das ja. Er hat eine sehr besondere Gabe und eine mystische Kraft in sich. Und dann sehen wir aber vor allem erstmal die Antagonistin dieses Films, denn es gibt eine mächtige, böse Zauberin, Morgan Le Fay, und die dient einem sehr bösen Dämon. Ja, man könnte sagen, sowas wie Dormammu. Ich habe auch in manchen Zusammenfassungen gelesen, dass er das sein soll, aber aus meiner Sicht basiert er nur darauf, denn ich habe irgendwie den Namen nie vernommen. Mhm. Deshalb gehe ich davon aus, dass das eine andere Figur sein sollte. Das ist aber inspiriert. Also das konnte ich danach noch herausfinden, dass es auf Dormammu basiert. Aber es gibt auch, und diese Morgan Le Fay basiert dann auf der Schwester von ihm. Also die heißt Uma in den Comics. Also die Inspiration ist da, aber irgendwie werfen manche Inhaltsangaben hier Inspiration und das, was tatsächlich in dem Film gesagt und zu sehen ist, ein bisschen durcheinander. Und sie soll dafür sorgen, nachdem sie verbannt wurde von einem der führenden Magier quasi, den Sorcerer Supreme, der ja dann auch Doctor Strange in der neueren Verfilmung dann irgendwann wird. Und sie soll sich rächen und diesen Sorcerer Supreme, der langsam dahin scheidet, halt ein für alle Mal unschädlich machen. Und dafür nutzt sie eine junge Frau, die sie in Besitz nimmt. Und über die, weil die dann in der Psychiatrie landet, wird Dr. Strange nach und nach halt in diese mystische Welt eingeführt und lernt dann auch den eben besagten Zauberer kennen, den Thomas Lindmer, wie er hier heißt, den Sorcerer Supreme. Man hat hier auch als Voice Actor die Stimme des Ancient One, was ja in den neuen Tilda Swinton ist. Hier ist es Michael Dancera. Also der Film bietet auch einige Dinge, die wir aus dem jetzigen kennen, was dann ganz nett ist. Ja, er ist nur ein Jahr nach Hulk entstanden und auch ein TV-Film, aber ich kam hier schon mal, das ist kein brillanter Film, um das mal vorweg zu sagen, aber ich kam hier schon mal besser durch. Denn ich finde zumindest Peter Hooten, der hier Dr. Stephen Strange spielt, der hat irgendwas. Ich meine, der rockt den 70s-Style wie kein Zweiter. Ja. Aber man kann ihm nicht absprechen, dass er irgendwie hat er was.
Ich habe ja dir gesagt, so. Ey, Alter, ich dachte am Anfang, das ist Steve Guttenberg. Ja? Der sieht für mich aus wie der ernste Steve Guttenberg, den wahrscheinlich viele aus dem Police Academy in der Hauptrolle kennen. So.
Ja, Dr. Stephen Strange Mahoney. Ja. Also und so hat man hier halt echt viele Figuren. Also du hast ja auch noch Wong dann und so. Das sind alles schon.
Alter, wie geil war denn der Anfang? Ich dachte, ich gucke hier einen astreinen Horrorfilm. Ja, die Inszenierung mit dem ganzen Kerzenwachs und ich glaube Pentagramm sieht man am Anfang auch und so weiter. Die Musik, die Kameraführung, also die Einstimmung in dem Film war für mich außerordentlich gelungen.
Ich hatte auch echt Hoffnung, weil, okay, man muss immer noch sagen, wir sind hier 78, wir sind in einer niedrig budgetierten TV-Verfilmung, wir sind hier nicht 2020 und haben Kohle, sondern ja, hier hat man mit den Mitteln, die man hatte, gearbeitet und das waren, weiß Gott, nicht viele. Und daraus haben sie schon ein bisschen was rausziehen können. Man merkt auch, finde ich, und das hier war eines der Projekte, wo Stan Lee am meisten Input mitgeliefert hat zu dem Ganzen. Ich finde, man merkt dem den Comic-Ansatz durchaus an. Klar, wenn du was wie Doctor Strange mit den mystischen Welten und Dämonen und so machst, dann brauchst du eigentlich deutlich mehr Kohle, damit das richtig geil ist. Mhm. Das ist eine Schwierigkeit an diesem Ding. Und der hat natürlich eine absolut hat der Neue aber auch absolut unnötige Love Story irgendwie drin. Ich fand sie hier aber, ja gut, man muss jetzt auch das Zeitkolorit mit dem Männer- und Frauenbild ein bisschen rausrechnen. Ich fand sie hier aber eigentlich ganz nett, weil er ja wirklich ihr helfen möchte und ihr Bestes will und aus diesem Antrieb Gutes zu tun, er dann quasi seine mystischen Kräfte auch weiterentwickelt und dann halt für den Posten des Sorcerer Supreme dann irgendwann in Frage kommt, als er dann langsam seine Kräfte entfalten kann. Und ich mochte auch die Antagonistin hier eigentlich ziemlich gerne. Die Morgan Le Fay fand ich eigentlich ganz geil. Wird von Jessica Walter gespielt. Ihr größter Film war wahrscheinlich Grand Prix. Den haben ja hier Filme gerade besprochen in einer Folge. Fand ich ganz geil. Und hier spielt auch eine Dame mit. Die Anna Marie Martin. Die kennt man aus Halloween 2 und Prom Night. Das ist quasi noch Halloween, eine Horrorfilm-Ikone in Nebenrollen. Sie sind ein paar echt ganz gute Sachen drin und
ja, es gibt, finde ich, auch mal wieder nette Effekte. Ja, also das Budget wurde schon versucht, irgendwie aus meiner Sicht sinnvoll einzusetzen. Aber klar, ist jetzt ja immer noch weit entfernt von einem Blockbuster, wie wir sie dann später kannten.
Ja, definitiv. Ein paar Sachen, und da verstehe ich dann halt diese enge Zusammenarbeit mit Stan Lee irgendwie ein bisschen weniger. So, keine Ahnung, hätte es jetzt. Okay, ich kann verstehen, dass man den Ancient One hier nicht verbraten wollte, denn das sollte eigentlich auch ein Pilotfilm werden. Dass man diesen Thomas Lindner da reingebolzt hat als Mentor, weiß ich nicht. Der war auch irgendwie ein bisschen komisch. Das sah so ein bisschen aus wie dein Versicherungsmakler, dem du einen Schadensfall aufgeben willst und der zu dir nach Hause kommt. Dann aber irgendwie nichts Wirkliches reißt. Schon irgendwie eine komische Figur. Aber ich verstehe, dass man hier nicht den Ancient One reinbringt, der dann irgendwie da völligst abkackt, weil der jetzt ja schon irgendwie eine Figur ist, wo man auch in dem neuen Doctor Strange-Universum man sagt, okay, Doctor Strange ist zwar ein krasser Typ, aber der Ancient One ist halt krass. Nochmal deutlich krasser als alles andere. Ja, und ich hatte hier eine ganz gute Unterhaltung. Es ist jetzt kein brillanter Film, aber der hat mich zumindest nicht wütend gemacht, so wie Hulk. Und er hatte so ein paar charmante Dinge. Und ich kauf den Doctor Strange hier. So, ich verstehe, wieso er auch eine Anziehung auf Frauen hat und dass er, ich kaufe ihm auch diesen brillanten Doktor ab. Also der passt optisch da schon cool rein. Wie gesagt, kein grandioser Film, weil dafür fehlen ihm auch einfach die Mittel, aber man kommt da gut durch, fand ich überraschend unterhaltsam. Ich habe Schlimmstes erwartet. Denn das Poster ist wirklich schlimm.
Voll geil.
Ja.
Fast wie Mouth of Madness, der Stil ist das fast. Ja, Multiverse of Madness, sowas.
Ja, das Poster ist wirklich absolut geisteskrank.
Ich muss mir noch mal anschauen, den Strange jetzt hat, weil ich habe irgendwie nicht so, ich war nicht total abgeneigt davon, aber ich habe jetzt auch nicht so den Zugang gefunden. Also das war wirklich der einzige von den Filmen, die wir da jetzt besprechen, von dem ich sage, den schaue ich mir auch nochmal an, weil ich nicht so richtig weiß, wie ich mit dem Film umgehen kann soll jetzt halt noch. Da brauchst du noch einen Rewatch.
Ja, ich finde, man merkt auch, dass die damit woanders hin wollten und dann ist man so ein bisschen, hängt man am Turm, weil es geht halt nicht weiter.
Ja.
Was ich jetzt bei Hulk verstehe, wenn man da eine Serie von machen wollte, also sehe ich es halt hier auch, nur dass ich hier eine Serie deutlich lieber gesehen hätte als nach diesem scheiß langweiligen Hulk-Film.
Ja, warte, das kommt nur, da kommen nur die Fortsetzungen und dann erschließt sich das erst alles, richtig.
Ja, vielleicht habe ich den auch einfach nicht verstanden.
Das könnte natürlich auch sein, weil du blöd bist, ja.
Ja. Ich bin einfach zu dumm für Hulk.
Wahnsinn.
Hulk viel schlauer als Dennis.
Ja, der Dennis hat Hulk Smash auf Kopf gekriegt.
Ja,
oft.
Mehrfach. Jo, ich würde mir mal die Punkte gönnen, denn die sind deutlich durchwachsener, als ich sie erwartet habe. Denn die da waren ja bei Hulk schon ziemlich geil mit 6,9 und über 3 und so. Das sind ja alles schon tolle Punkte. Hier ist IMDb nur bei 5,1. Metascore gibt es auch wieder nicht. Und Letterboxd bei 2,4. Also schon deutlich kritischer. Und ich kann mir das nur so erklären, dass den hier halt kein Schwanz aus seiner Jugend kennt, die ihn alle irgendwann mal nachgeholt haben und dann entsprechend irgendwie ernüchtert waren. Und den Hulk deswegen etwas persönlicher besprechen, weil ich fand den hier deutlich besser als den Hulk. Deswegen gebe ich dem hier auch 5 Punkte.
Von mir gibt es 6, immerhin noch.
Hoher. Loverboy.
Ich bin erstmal bei 3 gelandet, aber das kann sich noch verändern. Aber das ist jetzt so der erste Stand gewesen, weil ich meinen Zugang noch nicht so richtig gefunden habe dazu.
Na dann, reich ja, gerne Punkte nach, wenn du was korrigierst.
Ja, das, da gebe ich Bescheid. Eigentlich hätte ich noch gar nicht bewerten sollen. Eigentlich soll ich den erst bewerten, nach dem zweiten Mal schauen, aber dann wird er von euch verprügelt, wenn ich keine Wertung dabei habe.
Das ist korrekt.
Da hat man hier gar keine Lust mehr drauf. Das reicht mir vom Elternhaus.
Wir hätten einfach nochmal das L gezeigt.
Ja. Dann gehen wir doch mal von den klassischen Marvel-Superhelden zu einem Helden der etwas anderen Art, aber auch zu einer Figur, die aus vieler Kindheitserinnerungen wahrscheinlich noch sehr gut besprochen wird, denn den könnte man kennen.
Und
er kommt im MCU aber auch vor. Wenn auch nur
Dennis
kommt.
Und Kana sehen mich bei unserer Videoschalte dann auch heftigst mit dem Kopf nicken, weil der Film hier, den ich mitgebracht habe, war definitiv einer, den ich in meiner Jugendzeit gesehen habe, vielleicht also 13, 14. Und ey, das ist für mich so ein Mini-Guilty-Pleasure, ja. Also ich mochte den damals, hat mich total gefreut, den nochmal jetzt ein drittes Mal zu rewatchen oder drittes Mal zu sehen, zweites Mal zu rewatchen und bin echt gespannt, wie ihr den findet. Aber erstmal die Frage vorab, kanntet ihr den vorher schon? Wir reden,
jo.
Beide nicken, sehr schön.
Jo.
Wir reden hier nämlich über Howard the Duck, deutscher Titel, Howard, ein tierischer Held aus dem Jahre 1986. Und das war,
eigentlich, mal kurz unterbrechen, aber eigentlich müsste der Film ja heißen Howard the Duck, der sexuell aufgeheizteste Kinderfilm aller Zeiten.
Genau, nach Fritz the Cat wäre das jetzt nochmal ein gutes Revival gewesen, um Vieh sexuell aufgeheizt darzustellen. Was ich gelesen hatte, ich kenne ja leider so gut wie keine Comics, aber dass eben der Humor auch deutlich Richtung Erwachsenenhumor ging in den Comics, als das hier im Film nämlich gemacht wurde, hat trotzdem irgendwie ein FSK 16 Rating, ja, Parental Guidance in den USA. Es wurde halt versucht, glaube ich, schon den auch ein bisschen familientauglicher zu machen, als die Comics anscheinend sind. Was ich ganz interessant fand, deswegen hatte ich Dennis auch explizit immer gefragt, wegen Universal Television, weil der Film von den Universal Pictures nämlich produziert ist und die neben dem 2003er Hulk von Ang Lee nur eben die Rechte an diesen 2 Marvel-Filmen besitzt. Plus jetzt anscheinend ja auch Universal Television auch noch was am Start hat. Und neben Universal Pictures, und das fand ich damals als Jugendlicher schon auch viel spannender, weil, großer Star-Wars-Fan dann von den Filmen später, ist das hier nämlich Lucasfilm auch auf den Plan getreten ist, um diesen Film zu produzieren, weil George Lucas hier Kohle reingestellt hat und als Produzent des Films agiert hat. Und ich greife vielleicht schon mal vorweg, Dennis hatte nämlich auch erwähnt, vorhin mit Pixar und Steve Jobs. Das hat hier nämlich auch nochmal eine ganz interessante Geschichte. George Lucas hat so viel Kohle reingebuttert und das Ding war leider so ein Misserfolg, dass er sein angehendes Animationsstudio dann verscherbeln musste und das dann an Steve Jobs eben getan hat aus seinem Freundeskreis und daraus dann letztendlich Pixar geworden ist, ja. Also George Lucas hatte mit seinen forschenden Aktivitäten da anscheinend den Grundstein für Pixar und den Erfolg gelegt. Jo, vielleicht mal kurz inhaltlich und es ist ein bisschen, man muss vielleicht reinkommen. Ich habe gelesen, dass es letztendlich auch einen Bösewicht gibt, der hier nämlich einen Anteil dran hat, und zwar der Evil Overlord. Ich habe den im Film, entweder habe ich gepennt, hab's nicht mitbekommen oder gibt's gar nicht. Auf jeden Fall sehen wir halt am Anfang erstmal Howard. Howard ist eine Ente, ja, Und das finde ich das Coole am Film, alles halt mit Practical Effects bzw. Schauspielern in Entenkostümen oder Entenkostümen gespielt, weil wir sehen hier nämlich eine parallele Welt zur Erde, die aber aussieht wie die Erde, und die Enten, die da rumlaufen und ihr Leben leben und dort arbeiten, das ist, wirkt alles sehr, sehr menschlich, nur dass die alle eben aussehen wie Enten. Und da laufen dann natürlich auch ja, Kinofilme entsprechend. Will ein paar benennen. Was haben wir da? Was hätte ich denn aufgeschrieben? Auf jeden Fall irgendwas. Ach genau, Breeders of the Lost Stork läuft parallel im Kino. Ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich, worauf der anspielt. Oder Splash Dance. Ja. Und so wird einfach aufgezeigt, ja. Eigentlich wie die Erde mit all seinen Problemen der Menschheit, nur analog auf diesem Entenplaneten. Ich glaube, der hat auch einen Namen. Duckworld? Hieß das Ding Duckworld? Ich glaube, ja. Auf jeden Fall sieht man dann auch Howard the Duck, wie er nach einem Arbeitstag sich eigentlich nur noch die Füße hochlegen möchte und sich irgendeinen Scheiß im Entenfernsehen angucken möchte, aber plötzlich von einer Art Laserkanone erfasst wird und durch das Universum auf die parallel existierende Erde transportiert wird. Du hast dort erstmal ja, aufgrund seines Aussehens von einer Gang Punkern geärgert wird, gemobbt wird, ich glaube sogar auch ein bisschen verprügelt wird und da er ja, trostlos auf der Erde ankommt und dann kurz darauf Beverly, und ich spreche es jetzt mal bewusst Schwitzerdeutsch aus, Schwitzler, über den Weg läuft. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Die hier gespielt wird von der wunderbaren Lea Thompson, die gerade auf dem Höhepunkt ihrer Karriere anscheinend war, nämlich ein Jahr vorher in Zurück in die Zukunft, die Lorraine Baines gespielt hat. Und hier die Rolle, man sieht es ziemlich schnell, hat sich da stark an Cyndi Lauper und Madonna orientiert, die natürlich Mitte der 80er ja, die Popkultur mitgeprägt haben und sie nämlich auch in einer, kann man das Girls-Rock-Band bezeichnen, da spielt und da versucht eben Geld zu verdienen. Gäbe es nicht diesen blöden Manager, der die eigentlich nur ausbeutet und denen überhaupt keine Kohle gibt für ihre ganzen Auftritte, die sie absolvieren. Auf jeden Fall ja, laufen die sich über den Weg. Howard the Duck hat natürlich keine Bleibe und so erweicht seine bescheuerte Situation mit den Punks, dann das Herz von der schönen Beverly, die ihn dann zu sich mit nach Hause nimmt und ihn bei sich pennen lässt. Das Praktische ist, dass Beverly einen Bekannten hat, Phil, der ist angeblich Wissenschaftler und soll ihm nämlich helfen können, weil er da auf dem Gebiet nämlich zufälligerweise auch experimentiert. Phil Blumberg, gespielt von Tim Robbins, ja. Ich glaube, einer seiner ersten Filme sieht auch noch ziemlich jung aus, aber man sieht eigentlich in dem Film, finde ich, schon auch sein Talent als Schauspieler. Ja, irgendwie sehr sympathische Schauspielerzeichnung, die er da hinlegt als trotteliger Wissenschaftler. Und kommt nämlich nach der ersten Nacht für Howard the Duck auf der Erde raus. Er ist nämlich eigentlich gar nicht so der Wissenschaftler. Er ist nur Assistent und kann ihm leider eben doch nicht zu der erhofften Rückreise auf seinen Entenplaneten verschaffen. Stattdessen tritt dann auch Howard erstmal einen Job als Hausmeister in so einem Spa an, wo es auch zu ja, Situationen kommt, wie halt eine Ente vielleicht wahrgenommen wird, die auf der Erde rumtapst. Und damit spielt halt der Film, ja, immer wieder natürlich Situationen, mit der die Ente konfrontiert wird, die natürlich überhaupt nicht ernst genommen wird. Und auch niemand hinterfragt, warum er so eine Ente irgendwie groß rumlatscht. Das fand ich, ist auch so der einzige Kritikpunkt an dem Film habe, oder zwei. Der hat so viel Potenzial für echt richtig lustige Momente. Und es gibt immer wieder die Ansätze, dass da was ziemlich Lustiges sich anbahnt und bei rumkommt. Es wird dann halt oft immer wieder im Keim erstickt. Also der Humor, ja, ich mag den irgendwie, aber es gab da auch deutlich mehr Potenzial. Ich glaube, wenn die halt wirklich so dieses, so ein Erwachsenen-Ding, so ein eigentlich Howard-Deadpool draus gemacht hätten, ich glaube, das hätte damals schon deutlich mehr gerissen.
Deadpool.
vielleicht noch ganz kurz zur Story, wie es dann noch fortgeht. Natürlich versucht Howard irgendwie zurückzukommen, die Hoffnung nicht aufgegeben. Praktisch ist halt, dass bei Beverly, wo sich halt auch dann irgendwie lustigerweise eine Liebesgeschichte anbahnt. Hier fand ich es dann ganz lustig im Vergleich zu dem Captain America-Ding. kommt nämlich der Chef von Phil ums Eck. Und also zu dritt schlagen die auf und eröffnen ihm dann eben die Hoffnung, weil sie da so eine Maschine haben, die da durchaus das Potenzial hat, ihn wieder zurück zum Planeten zu bringen, von dem er herkommt. Zwischendurch krallt er sich noch den Manager der Girl Rock Band, um ihm klarzumachen, so, jetzt ist vorbei, deine Erpressungsgeschichte. Und wird dann eben auch der Manager der Girlband. Ja, also die Liebesgeschichte, die sich da anbahnt, die nimmt dann auch noch einen Bestandteil im Film ein. Das Ganze geht 110 Minuten und hat zwischendurch, das ist jetzt der zweite Kritikpunkt, dann leider eben ein paar Längen. Ich glaube, so eine Straffung auf 90 bis 100 Minuten hätten dem Film schon ganz gut getan. Ja, Willard Hayek hat hier Regie geführt und der ist eigentlich eher auch kein Unerfahrener. Der hat ein paar Filme gedreht. Messiah of Evil war sein erster, 74. Wer geht denn noch zur Uni 1979? Also da hat er sich eben auch schon an komödiantischen Geschichten rangemacht. Und danach noch Angriff ist die beste Verteidigung. Den kannte ich auch aus meiner Jugendzeit mit Eddie Murphy und Dudley Moore von 1984. Viel mehr kennt man den halt zusammen in einem Trio mit Gloria Katz und George Lucas, weil die immer wieder Drehbücher zusammengeschrieben haben. Die hatten auch gemeinsam eine Nominierung für einen Drehbuch-Oscar für American Graffiti 1973. Das war ja einer der ersten von George Lucas, oder ich glaube der zweite Film nach THX. Und die drei haben dann auch zusammen zwei Jahre vor Howard the Duck das Drehbuch für Indiana Jones und der Tempel des Todes geschrieben. Ja. Also könnte man annehmen, eigentlich hätte er das vielleicht auch ein bisschen auf mehr Dynamik zusammenraffen können. Das Ding war leider kommerziell überhaupt kein Erfolg. Also es hat geschätzte 37 Millionen Dollar gekostet. Ich finde, das sieht man auch ganz gut. Ich mag wirklich, dass es praktisch umgesetzt wurde, das, was während oder auch vor Beginn der Dreharbeiten durch verschiedene Leute immer wieder gesagt wurde. Eigentlich wäre es cooler, wenn Howard the Duck animiert wäre. Da kann man das viel besser irgendwie umsetzen, weil am Anfang lief es nämlich holprig, auch bei den Dreharbeiten. Es wurde erstmal experimentiert mit Kindern im Entenkostüm. Das hat irgendwie gar nicht funktioniert. Und dann wurden verschiedene Schauspieler einfach in das Entenkostüm von Howard the Duck gesteckt. Insgesamt 8 kleinwüchsige Menschen haben Howard gespielt. Und jetzt habe ich mir blöderweise nicht notiert, wer so den häufiger gespielt hat. Es war auf jeden Fall derselbe Schauspieler, der auch als Chucky dann später Karriere gemacht hat. Und ich mochte das. Ja. Wer weiß, wie das funktioniert hätte mit den animierten Sequenzen. Ein bisschen später kam ja dann Roger Rabbit raus. Da hat es gut funktioniert. George Lucas wollte auf jeden Fall einfach nicht zu viel Produktionszeit verstreichen lassen, weil seine Animationsschmiede, aus der, wie gesagt, später dann bin ich jetzt bescheuert? Pen & Pixel wollte ich gerade sagen, aber das war nochmal ein anderes Thema, denn Pixar wurde. das hätte viel zu lange gedauert. Ich würde gerne noch der eine, der hier auch versucht, dann Howard zu helfen, das ist Larry, einer der Wissenschaftler, der wird von David Paymer gespielt. Den kennt man halt auch unter Umständen. Der war mal Oscar nominiert als bester Nebendarsteller in Mr. Saturday Night. Und will noch ganz gerne Thomas Dolby erwähnen, der nämlich tatsächlich Musiker in seiner Karriere war und in 80er Jahren auch zu dem Zeitpunkt der Dreharbeiten einige Hits mit irgendwelchen Synthie-Pop- und New-Wave-Songs hatte. Jo. Genau, dieses Drehbuch-Trio hat auch hier, nee, George Lucas hat nicht geschrieben, aber eben Willard Hayek mit Gloria Katz zusammen. Und hab noch ein paar Trivia-Facts mitgebracht. Habt ihr irgendwie inhaltlich noch was, wie der für euch gewirkt hat?
Ich kann das unterschreiben, was du gesagt hast. Also der ist, der müsste einfach geisteskranker durchdrehen. Ich verstehe aber, dass er das nicht getan hat bei dem Budget zu der Zeit auch. Trifft es aber bei mir dann einfach auch nicht. Es war jetzt ja auch die zweite Sichtung für mich. Ich habe den auch vor gar nicht allzu langer Zeit das erste Mal gesehen. Also kein Film meiner Kindheit und hatte da schon das gleiche Problem und der ist einfach viel zu lang. So, also das, ja, also wie gesagt, alles, was du auch kritisiert hast, nur dass ich das, glaube ich, kritischer sehe, weil ich den nicht von früher kenne.
Mir geht es ja genauso wie dir. Ich habe den als Kind nicht gesehen, sondern ich glaube vor 3 oder 4 Jahren zum ersten Mal. Und habe jetzt beim Nochmalschauen eigentlich das gleiche Problem wie damals gehabt, dass man so merkt, irgendwie versucht er so eine Gratwanderung für kindgerechten Humor, der aber trotzdem ein bisschen über die Stränge schluckt und Erwachsene mit anspricht. Und wenn einfach mehr Assi-Humor eingebaut hätte, dann wäre das, glaube ich, viel geiler gewesen, wenn man da ein bisschen, ich glaube, du hast es auch schon erwähnt, so ein bisschen in die Deadpool-Richtung gegangen wäre, nur vom Mundwerk her. Und dann vielleicht wirklich irgendwie eine geile Turtelei zwischen Ente und Mensch nur mit einbauen hat, damit es nur abgefuckter wird, dann hätte es eine richtig geile Komödie werden können. Aber so merkst du halt einfach, dass er versucht, irgendwie eine Gratwanderung hinzukriegen und dadurch verliert er sie dann einfach ein bisschen so in der Langeweile, in meinen Augen. Und wie ihr schon sagt, der ist viel zu lang. Also dem dürften locker 20 Minuten Federn genommen werden.
Und wir haben die 80er. Wo sind die vielen Brüste?
Das zum einen.
Das kommt auch noch dazu. Man sieht Entenbrüste.
Aber ja, nicht in der US-TV-Fassung damals. Da wurden einfach noch ein paar mehr Seifenblasen nach oben gezaubert. Ja, da waren also, die dann leider verdeckt. Und ärgerlich. In Deutsch.
Aber Ententitten haben wir, wenn in der richtigen Fassung, dann kriegst du Ententitten. Genau. Das ist schon.
Wenn du den Film auf DVD, Blu-ray oder sogar 4K, da ist er nämlich mittlerweile auch dank Play On Pictures draußen, kaufst, dann siehst du Ententitten. Ich glaube, bei der, also ich weiß, dass die VHS-Version in Deutschland die Kinofassung geschnitten waren. Ich weiß nicht, ob da, aber ja, macht lieber den Bogen um die VHS-Version, wenn ihr euch unter die Finger kommt.
Ja, wenn dann 4K-Fassung.
Genau, da sieht man noch, da sieht man jedes Detail der Nippel auf jeden Fall, der Endnippel. Die lohnt sich.
Richtig geil. Time to fab.
Ja, auf der 4K bzw. Blu-ray ist auch eine Menge Bonusmaterial drauf, wenn man halt Bock hat, sich noch weiter damit zu beschäftigen. Cool ist, sind da rückblickende Interviews mit Beteiligten, weil da dann auch rüberkommt, dass es tatsächlich über die Jahre hinweg einen Fankult gibt, der sich da etabliert hat. Ja, also hat eine große Fangemeinde, die den Film feiert. So mitreißen lassen tue ich mich nicht, aber ich kann halt dem Film was abgewinnen. Aber Kane, was du halt meintest, oder Dennis, ja, wo sind die 80er typischen 80er-Sachen. Ja. Hier wäre auch mehr Potenzial bei der Musik drin gewesen, ja. Also diese seichten Songs, Lia Thompson, die hat tatsächlich Mucke gemacht, ja, hat gesungen. Das hat man vielleicht gemerkt, aber irgendwie war die ganz schön lasch, diese bescheuerten Girl-Rock-Songs leider. Also da hätte ich mir echt mehr 80s-Rock-Mucke gewünscht. Und auch so.
Dann die dämliche Finalszene nur mit Howard the Duck dann an der Gitarre, wenn einer auf AC/DC macht, der leckt mich doch, wo ist denn der scheiß Jäger, dem sofort die Rübe runterbolzt.
Absolut. Und auch nicht förderlich ist dann der Soundtrack von John Barry, ja, der sicherlich solide ist, aber besser für einen anderen Film hätte verwendet werden sollen. Weil John Barry, ja, der ist auch kein Unbekannter. Hat insgesamt 7 Oscar-Nominierungen in seiner Karriere eingeheimst, 5 davon gewonnen, unter anderem für König der Wildnis, war so eine Doku 1966, Der Löwe im Winter, 1968, man merkt halt schon, aus welchem Jahrzehnt der wahrscheinlich stammte, also einfach ein bisschen zu old school für die Zeit, hat dann ein Jahr vorher, vor Howard the Duck, Jenseits von Afrika den Soundtrack gemacht und dann 1990 nochmal Der mit dem Wolf tanzt. Also alles andere als ein Soundtrack für, ja, irgendwie so ansatzweise Anarcho, Howard the Duck, Marvel, Humor. Ja, irgendwie hat es nicht so ganz gepasst. Ich will aber noch bewusst auch erwähnen, George S. Clinton, damit ich es hier auch mal in dieser Folge richtig mache. Das ist nämlich auch ein Komponist, der hat unter anderem Soundtrack zu Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, einem Canon-Meisterwerk aus dem Jahre 1988 gemacht. Hat nichts mit George Clinton, dem Funk-Musiker, zu tun. Der hat aber hier den Song geschrieben, Howard the Duck, also den titelgebenden Song, der dann auch den nicht nur für einen Razzy nominiert war, ach doch, der war nur nominiert, gewonnen hatte ihn dann Prince, ja, also tatsächlich Musiker-Koryphäre Prince für Another Cherry Moon, der dann zum Glück doch ein paar mehr Preise, also Razzies abgeräumt hatte als Howard the Duck in den Kategorien, wo der auch nominiert war. Der war nämlich sage und schreibe für 8 Razzies nominiert. Also 7 zeitnah für einen dann, und zwar schlechtester Film des Jahrzehnts, war auch nochmal dann 2 Jahre später nominiert. Den hatte dann aber meine lieben Rabenmutter gewonnen. Ja, ich werde jetzt nicht durchrattern, wer da was wie gewonnen hat, aber ich denke, allein die Anzahl 8 Razzies hatte dann leider auch den Misserfolg dieses Films repräsentiert. Ich will natürlich noch unbedingt erwähnen, weil ich ja da die Comics nicht kenne, aber natürlich umso mehr MCU-Filme. Howard the Duck hatte auch ein paar Cameos in Filmen, ja. Vor allem natürlich in Guardians of the Galaxy in allen 3 Filmen, aber auch in What If, der Serie. Ja, finde ich dann natürlich ganz amüsant. Ich ratter kurz durch. Ja, es war leider der größte Misserfolg eines Marvel-Films bis 2008 Marvel, also hier Punisher Warzone, rauskam. Ich wusste gar nicht, dass der im Kino lief. Ich hatte mir den auf Blu-ray angeguckt und fand den ja ziemlich geil.
Punisher Warzone ist Oberwelt.
Ich dachte auch, das wäre ein Direct-to-DVD. Ja.
Hätte ich auch
hat mich gewundert. Ist ein offizieller Trivia-Fact auf IMDb. Vielleicht hat sich auch einfach nur jemand einen Scherz erlaubt, weil ja, wir sind ja da anscheinend einstimmig der Meinung, geiler Film. Der kann gar nicht gefloppt haben, ihr Lügner.
Absolut unmöglich. Das Dreckspiel suchen. Ja, absolut.
Die IP-Adresse haben wir schon.
Aber echt, jetzt gibt's aufs Maul.
Ja, was habe ich noch? Letzter Trivia-Fact, den ich mir notiert hatte. Was mit John Landis? Ach so, ja, okay. Ja, der wollte eigentlich, dass er den Film dreht und nicht Willard. Der war aber anderweitig beschäftigt mit Blues Brothers. Jo, und da haben wir ja ein ziemlich ähnliches Finale. Okay, ja, so viel zu Trivia Facts und sonstigen Sachen zum Film. Ich würde jetzt Punkte raushauen.
Ich war ja gerade völlig von den Socken, als du erwähnt hast, dass Chucky einen Darsteller hatte. Ich dachte immer, das wäre Stop-Motion gewesen. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass der von Ed Gale gespielt wurde, der ja hier auch den größten Credit bei Howard hat, den sie einfach auch mal 2024 schuldig gesprochen haben und als Sexoffender registriert haben.
Ja.
Also auch ein sehr streitbarer Mensch, denn der hatte wohl nicht nur Kontakt zu einer minderjährigen Person.
Der Darsteller, der im Kostüm von Howard the Duck war, wie?
Ja, genau.
Der wollte also was mit Personen in seiner Größe
gleich großen
anfangen, okay.
Ja.
Ja, gut, dass du es erwähnst, weil es war tatsächlich auch eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, weil ich hier einen Credit vollkommen unerwähnt lassen hatte. Hier haben wir Dr. Walter Jennings als Rolle gespielt von Jeffrey Jones, der nämlich zu dem Zeitpunkt von Howard auch kein Unbekannter war. Der hat nämlich auch bei Amadeus 1984 mitgespielt, im selben Jahr bei Ferris macht Blau. Da kennt man sein Gesicht auf jeden Fall her. 2 Jahre später bei Beetlejuice und auch bei Jagd auf Roter Oktober. Ja. Also durchaus auch oft so einen Antagonisten gespielt. Der hat sich aber...
Und auch im echten Leben. Und auch im echten Leben, den haben sie aus Beetlejuice rausgeschnitten, weil er dasselbe Problem wie Ed Gale hat.
Danke, ja.
Oder Kontakt zu gleich großen gesucht.
Haben die hier alle zusammen gecastet? Spielt Kevin Spacey noch irgendwo mit? P. Diddy hat den Soundtrack gemacht? Was ist da los? Wo ist R. Kelly? Hat er auf irgendwas draufgepisst?
Wer weiß.
Ja, auf den P. Diddy.
Na gut, ich hau mal lieber Punkte raus, bevor wir noch weiter auf diesem Metier spekulieren müssen.
Ach was.
Ein bisschen Gerüchte streuen.
Ja.
Kevin Spacey ist ja mittlerweile unschuldig, oder? Der ist ja mittlerweile, hat er wieder reine Weste, oder?
Hab ich nicht verfolgt.
Zumindest haben sie ihn wieder rein gemacht. Also der
sie haben
der
ihn macht rein ja gemacht, ein bisschen oder hat's das?
Ja, ja, R. Kelly hat in ihn reingemacht.
Ja. Weil vom PD die so viel Gleitgel über war.
Ja, genau, da ist er aus Versehen reingerutscht. Ja.
Eine 4,8 auf IMDb, also sträflich. Metascore von noch sträflicheren 28 von 100. Letterboxd, vielleicht ansatzweise persönlicher, nenne ich mal. 2,2 von mir, ich habe es ja schon erwähnt, ein ganz kleines Guilty Pleasure. Von mir gibt es eine 7.
Ui, ja, das ist viel.
Das ist kein kleines Guilty Pleasure mehr.
Das ist eine große Pleasure. Ich bin auch relativ versöhnlich, weil ich den ja irgendwie ganz niedlich finde und der jetzt auch nicht wehtut. Von mir gibt es 6.
Oh, bei mir gibt es 5, weil es genau für mich das Problem diese Gratwanderung ist. Da bleibt für mich einfach irgendwo mittelmäßig.
Ja, kann ich verstehen. Ich schwankte auch so irgendwo in der Richtung, aber war dann am Ende ein netter Mensch.
Ich würde ihm 5,5 auf IMDb geben, wenn man da halbe Sterne geben könnte, aber das verbietet IMDb ja die Faschoseite.
Frechheit.
Ja, die verbieten einfach alles.
Unglaublich, das ist so eine Bevormundung. Man darf ja eh nichts mehr sagen.
Die da oben.
Ja, aber echt, die da oben.
PDD und R. Kelly.
Genau. Ja, genau. Pissen uns und schütten uns mit Babyöl ab.
Bringen uns zum Schweigen.
Dreckschweine.
Ja, dann haben wir noch das Brückenprojekt zum aktuellen Geschehen, denn Phase 6 startet, wie schon erwähnt, mit Fantastic Four. Dem, wie viele glauben, vielleicht dem zweiten Versuch, einen Fantastic Four zu inszenieren, denn es gab ja schon 2. Da können wir auch noch mal kurz raushauen, dass es da ja auch vor kurzem einen Todesfall gab. Denn der Dr. Doom, den wir kennen, nicht dieses... Ah ne, es ist übrigens die 4. Verfilmung von Fantastic Four. Ich habe den Fan4Stick ganz verdrängt. Denn dieses räudige Stück Scheiße von einem Dr. Doom, den wir da gesehen haben, der von Tobin Cabell gespielt wurde, den habe ich ganz ignoriert. Crash Test Doomy wurde er mal genannt, fand ich sehr, sehr treffend. Aber ich bin groß geworden mit dem Dr. Doom, den Julian McMahon gespielt hat, der vor ein paar Wochen leider sehr jung verstorben ist. Aber das war nicht der erste Gehversuch, aber aus Gründen der erste, den man kennt. Denn es gab schon eine und den hat uns Kane jetzt als Abschluss noch mitgebracht.
Yo, 1994 wäre es schon mal so fast so weit gewesen, dass man einen Fan4Stick Film kriegen, oder nehmen wir Fantastic Four, wie ist es euch lieber? Fantastische Vier.
Fan4Stick ist für mich immer der Film, den es nicht geben sollte.
Ich bin für Fantastic Four. Ja,
das ist Fanta 4, genau. 1994 hat man schon mal den ersten Versuch gehabt, aber dieser Film ist nie erschienen. Er hat nur eine einzige Aufführung gehabt, die war am 31. Mai 1994. Sonst ist dieser Film niemals irgendwo ausgestrahlt worden, zumindest nicht offiziell. Wir haben ja auch so die Entstehungsgeschichte der Fantastic Four. Anfangs ist nur der Reed Richards, wie er mit seinem Victor da hochfliegt zu einem Asteroiden, um da zu forschen. Dabei passiert ein kleiner Unfall und Victor von Doom verstirbt, vermeintlich. Später haben wir dann unsere ganze Fantastic Four Crew zusammen, die den gleichen, ich glaube 10 Jahre später ist es dann, die wollen dann den gleichen Asteroiden nochmal erforschen. Und wieder haut die Sache nicht so hin, wie es geplant wäre, aber dieses Mal springt keiner über die Klinge, sondern alle wären coole Superhelden. Dann haben wir nämlich unseren Johnny Storm und Reed Richards wird ja zum Gummihampelmann und Ben Grimm als Steinhaufen und dann noch die gute, tatsächlich der Name der Frau.
Susan Storm.
Susan Storm, so genau. Ja, bei uns hier im bayerischen Outback sind Frauen nichts wert, drum merke ich mir solche Sachen in der Regel nicht. Susanne Sturm, die kann sie unsichtbar machen, so wie sie es gehört, wenn sie aus der Küche rausgeht, dann will die keiner sehen, gell? Markus Söder gefällt das, hätte ich fast gesagt, aber das sagt man nicht. Ja genau, sie kriegen dann ihre Superkräfte und werden dann von vermeintlichen Soldaten abgeholt, sind aber in Wirklichkeit, sind es glaube ich da schon die Handlanger gewesen von Dr. Doom, der übrigens ein sehr cooles Kostüm hat für das, was der Film Budget hatte, ich glaube gerade 1,5 Millionen ungefähr, und ist das mein kleines persönliches Highlight auch gewesen, wie das Kostüm aussah. Ja, sie müssen sie da dann natürlich rauskämpfen. Und dann haben wir auch noch einen, der war ideal, genau, wollte euch mal fragen, dieser kleine Juwelier-Sepp, der dann auch mit diesen Underground-Leuten rumrennt, war das der Mole Man?
Das ist eine gute Frage. Sein,
weil er wird ja immer nur als Juwelier-Sepp betitelt, weil auch in der Inhaltszusammenfassung habe ich immer nur was vom Juwelier gelesen, aber mir kommt es so vor, eben weil er dann auch im Untergrund so unterwegs ist, und das ist doch auch so ein bisschen typisch Moleman, oder? Er hat doch da seine Untergrundkollegen. Aber gut, offiziell ist es der Juwelier. So, jetzt habe ich vergessen, wo ich bei der Story gerade war. Genau, sie haben sich da dann rausgekämpft. Und der Ben, das ist dann also mein kleines Highlight, der Ben, das Ding haut dann ab und er ist dann so geil theatralisch unterwegs, wenn sich an die Szene erinnert, wie er die Damen auf der Straße anrempelt und wie er sich dann hinter dem Laden versteckt. Also das ist wirklich Schauspielkunst auf höchstem Niveau. Das war klasse, habe ich viel Spaß gehabt, als ich die Szene gesehen habe mit ihm. Und sie müssen dann, weil das war das, was ich ja vorher verwechselt habe mit Captain America, der Dr. Doom will New York City mit so einem Laser wegrotzen. Und deswegen habe ich vorher die ganze Zeit New York im Kopf gehabt. Das müssen sie dann natürlich verhindern. Kommt dann natürlich zum großen Show-Off, in dem der Dr. Doom dann auch in ein Löchlein fällt und sein Handschuh zurückbleibt, weil der Reed Richards wollte ihn noch retten. Und so wie es gehört für einen guten Abgang, bei dem er offen lassen will, ob man den Gegner wieder sieht oder nicht, liegt dann der Handschuh an der Kante und bewegt sich natürlich nochmal. Das ist auch nochmal ganz wichtig gewesen für einen Film, der nie erscheint oder erschienen ist. Im Großen und Ganzen fand ich den tatsächlich cool, den Fantastischen Vier hier. Er hat zwar, ja, man sieht ihn mit an, das ist absolutes Low-Budget-Niveau. Aber trotzdem hat mich der irgendwie bei Laune halten können. Ich fand die Kostüme ganz cool. Die haben mich an die alten Comic-Zeiten erinnert. Die Geschichte war cool. Was halt natürlich ein Riesenthema ist, dann hier die Effekte. Vor allem, wenn Johnny Storm dann losfliegt, um den Laser abzulenken, der gerade auf New York einprasselt. Das schaut halt wirklich aus wie, keine Ahnung, Super Nintendo PlayStation 1 Cutscene. Das ist schon wirklich richtig unterirdisch. Auch die Gummi-Dehn-Effekte sind wow. Vor allem diese Fußleg-Szene, wenn sie dann einfach so den langen Fuß über die paar Türen da gespannt haben, geil. Aber irgendwie trotzdem habe ich mit dem Film Spaß gehabt. Ich kann es gar nicht mal so richtig greifen, warum. Ich habe aber irgendwie hätte Lust gehabt auf mehr und auch auf diese Fortsetzung, die ja durch den sich bewegenden Handschuh nur angekündigt wird. Aber leider haben wir die ja nie bekommen. Es wird so, das ist ja, glaube ich, also Bernd Eichinger war mit in der Produktion und auch Roger Corman, den glaube ich, Roger Corman kennt mehr als den Mann mit die, der als, ist er nicht sogar ins Guinness-Buch eingegangen für das, dass er die meisten Filmproduktionen mitbegleitet hat mit über 500, war da mit dort mit drin involviert, und Bernd Eichinger hat eine Woche vor Start aber dann noch gesagt, halt, stopp, das machen wir jetzt doch nicht. Man hat anscheinend Angst gehabt, dass dieses geringe Budget und diesen B-Movie-Faktor, den er dann irgendwie mitbringt, zu sehr dem Namen schaden würde. Gerüchte besagen auch, dass er wirklich nur gemacht worden ist, um sich die Rechte behalten zu können. Und da muss ich kurz nachlesen, wer das gesagt hat. Hugh Armitage von Digital Spy hat dann auch mal gemeint, so als Anspielung auf die später folgenden Fantastischen Vier-Filme, dass es möglicherweise nicht der schlechteste Fantastische Vier-Film gewesen wäre. Und da muss ich sagen, ich mag zwar die Bernd Eichinger-Filme, wann sind es 2004 rum, waren ja die beiden Teile, ich kann denen was abgewinnen. Aber der hier hätte mir irgendwie mehr Bock gemacht als alles, was bisher gekommen ist. Und ich hoffe sehr, sehr stark, dass wir jetzt mit dem Pedro Pascal an der Spitze wirklich eine ordentliche, würdige, fantastische Verfilmung endlich kriegt. Weil vor allem nach der Katastrophe, die wir zuletzt gehabt haben, ist das
puh. Ja, wird Zeit.
Das wird definitiv Zeit, ja. Ich weiß nicht, was sagt ihr zu dem Ding?
Ich kann auf jeden Fall schon mal einschieben, du hattest recht. Ich habe nämlich gerade noch mal recherchiert, ob es den Jeweler irgendwo mal gab. Nein, gab es nicht. Den gab es nur in diesem Film und den gab es auch nur, weil Bernd Eichinger die Rechte für den Mole Man nicht bekommen hat.
Hm. Ah, also er war wirklich nicht der Mole Man, sondern einfach nur... Ja. Oder war er dann... Also er gab es nur in dem Film, hast du gesagt.
Genau.
Also hätte es wahrscheinlich so der Mole Man sein sollen, aber genau. Man hat ihn dann einfach schnell umbenannt.
Ja. Also geplant war, dass es Mole Man der zweite Antagonist wird. Mhm. Da man die Rechte aber nicht bekommen hat, hat man ihn dann einfach umgetauft und naja, dann hat man sowas bekommen.
Haben wir ja dafür jetzt dann im neuen Film mit dabei.
Genau.
Den Mole Man, da bin ich auch schon gespannt.
Ja, ich habe den Film vor längerer Zeit irgendwann mal das erste Mal gesehen. Habe ihn dann nochmal gesehen. Ich habe ihn jetzt das dritte Mal gesehen. Und ich bin immer noch der Meinung, dass es der bisher beste Fantastic Four Film ist, weil er sich bei Kostüm, bei einigen anderen Sachen, auch bei der Catchphrase von Ben und so, wirklich geil an die Comics hält. Dr. Doom ist hier vom Kostüm her super cool. Von Guest gab es, glaube ich, 0 Punkte für den Film. Wahrscheinlich auch wegen der Qualität, aber da kann der Film ja erstmal nichts für. Das ist halt so. Klar ist die nicht doll. Ich könnte mir aber vorstellen, dass irgendwann mal sich jemand erbarmt und falls es noch irgendwo ein Originalprint gibt, da mal eine vernünftige Version draus zu erstellen. Das wäre nämlich wirklich wünschenswert, denn ich finde, ja, den kann man echt gut machen und der ist deutlich besser als andere Fantastic Four Filme. Mir macht der immer sehr viel Spaß und gerade Dr. Doom ist so original Comic-getreu, geil getroffen. Ja. Klar ist das hier alles ein bisschen quatschy und die Effekte sind auch echt, naja, schwierig. Und es hätte mir auch mehr geholfen, wenn das der Mole Man gewesen wäre. Irgendwie fürs Gefühl. Aber ich finde trotzdem, dass es ein cooles Ding ist. Und ich habe mit dem Spaß, ich habe den, wie gesagt, das dritte Mal gesehen. Also ich gucke den auch ganz gerne. Und ich musste schon beim Vorspann lachen, als da stand Music by David Wurst.
Ja, aber was ist das für ein Score, gut. Alter? Da hat man ja das Gefühl, die ganze Kohle ist allein in den Score reingeflossen, weil der nimmt sich ja gar nichts im Vergleich zu irgendwelchen späteren Hollywood-Produktionen. Ne? Alter, das ist ja astrein.
Ja, und da ist auch witzig, ja, denn die beiden, also David und Eric Wurst, die haben sogar noch Geld dazu gesteuert, damit es diesen Soundtrack gibt. Also die haben, glaube ich, $6,000 bezahlt, einfach damit man einen richtig geilen, fetten Score hier hingelegt hat. Und ich muss sagen, da haben sie sich aber echt mal selbst übertroffen, denn für die Kohle ist das schon ziemlich gut.
Ja, ich schließe mich euch an. Ich wurde auch gut unterhalten. One Rewatch. Ich habe den auch irgendwann mal geguckt, aus Interesse halber, als dann auf YouTube irgendwelche Kopien veröffentlicht wurden, ja. Und ich mich dann auch kurz mit der Hintergrundgeschichte beschäftigt hatte, die du ja schon erwähnt hattest, Kane. Ja, wo sich ja die Leute streiten, ob es jetzt wegen der Rechte war oder eben, dass das Ding nur produziert wurde oder eben zurückgehalten wird aufgrund seiner Qualität. Man weiß es leider einfach nicht. Man wird es von Bernd Eichinger nie erfahren. Ja, ich mochte die Art von Unterhaltung.
Absolut, ja. Also, und ich würde das auch begrüßen, wie der Dennis sagt, wenn da mal sich irgendjemand erbarmen würde und da ein cooles Ding draus machen, eine coole Fassung rausbringen würde, weil es einfach, ich finde, diverser wert. Und wenn so Bullshit wie Fanfastic dann Kino-Release kriegt, dann sollte so ein Schmankerl auf alle Fälle nicht irgendwo versauern. Scheiß Fanfastic, was soll ich denn, die Wichse? Also das war vielleicht, habe ich damals sogar noch Kino-Freikarten gewonnen, dass ich so auf München in so eine Veranstaltung fahren kann. Da habe ich voll gefreut auf das Ding und dann sitze ich da drin und wollte mir dann auch Pulsar dann aufschneiden.
Ja, das war nicht unbedingt eine Sternstunde, aber ja, ähnlicher Hintergrund, auch um die Rechte zu sichern. Ne? Also lief ja, ja ähnlich
ab. Hättest du mir lieber hergeben, die Rechte.
Ja. Wer aber zu diesem Fantastic Four noch was wissen will, es gibt so eine Doku zu dieser wilden Produktionsgeschichte, Doomed von 2015, The Untold Story of Roger Corman's Fantastic Four. Die habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe Bock drauf. Wenn ich da irgendwann mal meine langen Finger dran bekomme, dann werde ich mir die unbedingt mal angucken.
Die gibt es auf Blu-ray. Die sogar.
Ja.
Müsste es geben, ja. Die hat auf der Comic-Con damals so, ist die aufgeführt worden und die, glaube ich, ist dann veröffentlicht worden.
Ich glaube, kriegst du sogar bei Amazon Deutschland für einen akzeptablen Preis. Also nicht hier veröffentlicht worden in Deutschland, aber kannst du dann als Importfassung hierüber bekommen.
Gut, dann die Punkte. 3,8 von 10 auf IMDb. Frechheit. Metascore ist hier bei, wenn ich blöd, 4798. Warum kann der eigentlich Metascore haben, wenn er
eine Bewertung? Nie,
ja, der dürfte 21. wahrscheinlich keinen haben.
Mhm, gehe ich auch mal von aus.
Eigentlich nicht.
Wahrscheinlich haben die nicht so viel Kritiker bei den wenigen Kinovorstellungen gesehen und dann gleich was zu geschrieben. Kann ich mir nicht vorstellen.
Na. Ja, und wie gesagt, er hat ja nur, aber das ist gar nicht da. Habt ihr das, da wollte ich euch nur fragen, habt ihr gelesen, wo der aufgeführt worden ist? Weil es ist ja nur diese eine Aufführung am 31. Mai. Aber ich habe jetzt nicht mit rausgelesen, wo der aufgeführt worden ist.
Nee, das habe ich auch nicht.
Habe ich auch nicht auf dem Zettel.
Ad hoc rausfinden können, wo der aufgeführt wurde.
Dann ist wurscht. Letterboxd 2,1, auch eine absolute Frechheit. Ich gebe ihm 7 von 10. Weil ich finde wirklich, hat unglaublich viel Potenzial und für das Budget mit 1,5 Millionen, was sie daraus gemacht haben, finde ich einfach cool, das Ding. Also da könnten sie andere Scheibe von abschneiden.
Ich bin bei 6 Punkten gelandet.
Na guck mal. Ich bin auch bei 7 und dann schaffen wir es tatsächlich mit dem letzten Film heute einmal unsere Einigung zu erläutern.
Wow.
Wunderbar.
Übrigens, Guess hat ihm 1,5 Punkte gegeben auf Letterboxd und hat dazu gestimmt, dass eine Praktikantenstelle bei den Banausen so eben ausgerufen wurde.
Ja,
ist da jetzt vielleicht der Dennis angesprochen?
Ja, das war damals ein Auftragsfilm von mir, den ich denen gegeben habe. Und der hat Bösestes unterstellt, dass das zum Quälen war, aber eigentlich wollte ich den beiden nur mal einen guten Fantastic Four-Film gönnen. Naja.
Mhm. Hat er dir auch nicht gefallen?
Man halt keine Ahnung hat. Ich weiß gar nicht, ob Guest den alleine geguckt hat. Ich bin mir da gar nicht mehr sicher, ob es ein Auftrag oder ein Los war.
Das ist Klassiker, da sind wir irgendwelche ahnungslosen Gurken und Filmpodcast betreiben.
Ich habe wahrscheinlich auch deshalb nur 1/2 Stern vergeben, weil man da drunter, glaube ich, ja gar nicht vergeben kann, um
eine Wertung zu loggen. Ich meine, er hat 0 Punkte gegeben wegen der Qualität. Und bei Letterboxd geht ja 0 Punkte. Nischt.
So.
Schwänzkopf.
Ich habe jetzt auch noch mal bei den Erscheinungsdaten zu dem Film geguckt bei IMDb. Da gibt es auch nur eben die Angabe mit 31. Mai 94 in den USA. Also deckt sich mit dem Hinweis auf Wikipedia.
Mhm. Dann halt nicht, dann sagt es uns halt keiner. Piss-Internet, völlig unnütz, der Scheißladen.
Wer dabei gewesen ist, bitte melden.
Ja, genau, schreibt es in die Kommentare.
Wer ist dabei gewesen? Boah, das wäre geil, wenn man da gewesen wäre. Das finde ich geil. Stell mal vor, du warst bei dieser Vorführung. Du kannst sagen, ey, ich habe einen Film im Kino gesehen, den danach niemand mehr im Kino gesehen hat.
Habt ihr das schon mal?
Na.
Nee. Ich glaube nicht.
Bei mir kam es schon mal vor. Ja, wobei, das war so ein Sneak Preview-Ding, so ein deutsches. Ja, der war dann so scheiße. Das ist auch nichts Ruhmreiches, dass ich den gesehen habe. Ja? Der war so scheiße und der ist dann auch später gar nicht im Kino gekommen.
Welcher?
Ich meine, es war 9 Monate oder so hieß der. Das war hier mit Oliver Petzokat, der dann eben einen schwangeren Mann gespielt hat. Zu dem Zeitpunkt, wo schon,
Jesus Christ.
Schon hier
Junior gab.
Den mit, was waren das? Arnold Schwarzenegger, Hugh Grant?
Ja, ja, Junior mit Arnold
genau,
Schwarzenegger.
Genau, genau. Den
habe ich nämlich
gar,
vor kurzem erst angeschaut, warum auch immer.
Alter Schwede, richtiger Rotz.
Deutsche Junior. Ey,
ich weiß nicht sicher, aber Levizia, jetzt hat der neue Ittenbach-Film, weiß ich nicht, ob der nach dem Fright Nights letztes Jahr nochmal irgendwo im Kino aufgeführt wurde oder wird. Keine Ahnung, vielleicht ist das der Film, bei dem sonst keiner mehr im Kino war, außer ich und die ganzen anderen, die da im Saal saßen und sie 3 Stunden lang das angetan haben.
Ja gut, gerade bei Festivals, also das müsste ich nochmal checken, aber da könnten tatsächlich einige dabei gewesen sein, die niemals erschienen sind, die es auch nicht irgendwie auf einen physischen Release gebracht haben. Hier letztes Jahr, ich hoffe, dass der alles bekommt, aber ich habe es bisher auch noch nicht gesehen, The Complex Forms, dieser kleine italienische Film.
Das, aber er wird zumindest auf mehr Festivals gezeigt, also er war nicht nur, hat nicht nur eine Vorstellung gehabt.
Ja. Aber das können schon welche dabei gewesen sein, die ich mal auf dem Festival gesehen habe, die nie wieder die Sonne der Welt gesehen haben. Ja, und wie immer
Das zum ist ja, Ende ich, einer Folge. Ja, das ist ja, glaube ich, bei Berlinale Film. Ja, da ist ja natürlich auch viel, wird viel gezeigt. Da
läuft was der danach Scheiße. Nie. Diese Azi-Fazi-Affen.
Aber echt, die gehen mir richtig auf den Sack.
Bah!
Scheiß.
Ist Scheiß Berliner.
Die hasse ich sowieso.
Jo, dann würde ich sagen, dass wir mal zu unserer beliebten Endkategorie, unseren Top 3 kommen. Und auch da haben wir uns dieses Mal dann was Marvel-lastiges gesucht, aber haben das ein bisschen eingegrenzt, denn bei Marvel sind, oder generell im Superheldenfilm sind ja oft die Helden nicht so spannend, sondern eher die Antagonisten. Bei Marvel würde ich, bei DC ist das definitiv der Fall, da sind die Antagonisten auf jeden Fall die spannenderen Figuren. Ja. Bei Marvel tendenziell, zumindest im MCU nicht. Da sind schon die Helden ziemlich stark, was aber auch häufig daran liegt, dass die Antagonisten es nicht über einen Film hinaus schaffen und man denen somit auch gar keine vernünftige Charakterzeichnung verpassen kann. Aber wir bringen unsere Top 3 der MCU-Antagonisten. Ich habe hier zwar ein Buch liegen mit allen Antagonisten aus den Marvel Comics, aber das ist so dick, da kann sich kein Schwanz entscheiden. Deswegen haben wir es jetzt mal aufs MCU begrenzt. Also was wir gesehen haben und was ihr als Zuhörende vielleicht auch gesehen haben könntet. Und da würde ich einfach mal ganz, ganz arrogant beginnen und fange mal mit meinem Platz 3 an. Bei mir auf Platz 3 ist Cassandra Nova aus dem eben schon mal erwähnten Deadpool vs. Wolverine, die von Emma Corrin gespielt wird. Die Figur fand ich im Kino schon irgendwie wahnsinnig beeindruckend, so auch wie Emma Corrin die darstellt und das macht. Und die musste ich auf jeden Fall reinnehmen, weil sie mich unfassbar an meine Freundin erinnert. Deshalb Love.
Hat die eine Glatze, die Freundin?
Ja.
Krasser Scheiß.
Ja. Die sehen sich ziemlich ähnlich. Ich wollte ihr, ich hatte schon eine Halloween-Kostüm-Idee, aber wollte sie nicht.
Jetzt hat sie jetzt nur befreundet.
Ja, ich durfte nicht Deadpool sein. Schade.
Mann.
Ja, Kana, mach mal gerne weiter mit deiner Top 3.
Auf meinen Platz 3 habe ich Gore the God Butcher genommen. Christian Bale aus dem unsäglich beschissenen Tor 4. Oh ja. Und da, also das war ja wirklich, das war ein Verbrechen an der Menschheit, möchte ich schon fast behaupten, der vierte Tor. Und ich möchte eigentlich gern jeden sofort mit einer angespitzten Zahnbürste abstechen, wenn er sagt, das ist so lustig, wenn die Ziegen schreien. Ja, wahnsinnig lustig nach dem 100.
Da kannst du mich abstechen. Ich habe es gefeiert.
Sofort, alles klar. Also wenn ihr irgendwann auf Berlin kommt, gibt es sofort angespitzte Zahnbürste in die Leber.
Ist Corby auch schon. Corby fand den doch auch so geil, oder?
Ja, Corby gehört auch dazu, der den super toll und lustig findet. Also das ist ja hier.
Puh. Also ich war ja mit den Banausen zusammen im Kino. Ich glaube, Lee und ich haben da immer wieder drüber gelacht, Alter.
Ja, beim ersten Mal hat einer gesagt, ah, cool, lustige Ziegen. Und beim 84. Mal haben wir gedacht, Alter, ich flippe jetzt gleich aus mit der Scheiße. Aber es hat vielleicht auch daran gelegen, dass so viel andere Scheiße sich da noch drüber getürmt hat bei dem Film. Aber eben Christian Bale als Gore fand die mega. Also er hat ein geiles Design gehabt. Er hat sie natürlich auch geil gespielt. Und ich finde, das war halt auch eine von den Figuren, wo es sehr schade ist, dass die nicht über einen Film rauskommt. Weil da war viel Potenzial, dass man da noch coole Geschichten erzählt seitdem.
Ja, top.
Das ist meiner. Und war eigentlich auch recht ein frischer Gegner. Den gibt es ja erst seit 10 Jahren in den Comics ungefähr.
Ich kann mich noch schnell, ich nutze mal die Chance während der Aufnahme, mich noch zu korrigieren. Ja, also der Film, den ich meinte, bei der Sneak Preview gesehen zu haben, wo es dann um jemanden männliches Schwangeres ging, der war gar nicht schwanger. Also ja, war mit Oliver Petzokat in der Hauptrolle. Der hatte aber, wurde zu einer Knieoperation eigentlich eingeteilt im Krankenhaus und kam dann aber mit einer Geschlechtsumwandlung wieder raus. Ja, also das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal im Film. Das wurde
ja,
in dem
Film ja
namens Girl aufgegriffen aus dem Jahr 2001, den haben Guess und ich Und da muss ich mich auch korrigieren. Wir haben ihn nämlich nicht ganz im Kino gesehen, sondern sind halt irgendwann, weil er wirklich Rotz war, dann einfach rausgegangen. Und Alter, bei IMDb haben den auch gerade mal 73 Leute gelockt. Aber ich freue mich umso mehr, Kane, dass du mich Gore der Götter schlechter gebracht hast, weil der mich, ich konnte mich schwer entscheiden heute, hatte mich eine Top 4 mitgebracht und den kann ich jetzt aus meiner Top 3 nämlich rauslassen. Der wäre sonst auch auf dem dritten Platz gelandet und bringen stattdessen Dormammu mit.
Oh, ja.
Ich feiere einfach bestimmte Antagonisten, die unglaublich eindrucksvoll visuell aussehen und das ist definitiv ein Vieh bei Doctor Strange und das überhaupt diese Sequenz in diesem Time Loop mit all diesen visuellen Effekten, ich habe fast einen epileptischen Anfall bekommen.
Dann würde ich mal zu meinem Platz 2 kommen.
Tu es.
Aus einem Film, den ganz viele ultra geil fanden, den ich im Kino aber irgendwie enttäuschend fand, weil er am Ende dann leider doch sehr generisch war, aber der für mich ein und auch optisch fand ich den echt scheiße am Ende. Aber den Bösewicht fand ich sehr ikonisch und auch sehr ikonisch gespielt von Michael B. Jordan, nämlich Eric Killmonger aus Black Panther. Ich finde den visuell ultra geil, vor allen Dingen mit diesen ganzen kleinen Narben, die er dann am Start hat und seiner Frise. Und der ist einfach super lässig. Den hätte ich gerne noch deutlich häufiger gesehen. Deshalb musste der unbedingt bei mir auf die 2.
Da schon her. Den hätte ich auch fast auf der 2 gehabt. Bei mir haben sie auf Platz 2 haben sie 3 Leute gestritten, eigentlich 4. Ich hätte nämlich einmal kurz die Scarlet Witch dabei gehabt, weil die fand die in WandaVision, auch wenn eigentlich Agatha die Böse war, aber auch sie war ja irgendwo so eine gewisse Gegenspielerin. Aber ich habe mir jetzt am Ende für ein Zemo entschieden. Es wäre auch noch Kingpin zur Auswahl gestanden, aber ich finde Zemo einfach geil und allein dafür, dass es ein Deutscher spielt, Daniel Brühl, den mag ich mittlerweile sehr gern, den Kerl. Da hat er schon einen Stor im Bredel bei mir. Und ich fand ihn dann auch in Falcon and the Winter Soldier ziemlich witzig auch dazu noch. Da hat er auch nochmal sehr geile Szenen mitgekriegt, vor allem seine Tanzszene und die Unterhaltung im Flugzeug, die bleibt, glaube ich, auch jedem im Gedächtnis, der das gesehen hat. Und aber in Civil War fand ich das ziemlich geil, wie er im Hintergrund das gemacht hat und wie er das da auch noch gespielt hat, weil da war er noch so richtig, im Vergleich zu der Serie war er da richtig böse und fand ich geil. Zemo, mag ich eigentlich Comics, deswegen kriegt er einen Platz 2 von mir.
Okay, top. Auf meiner 2 ist es jemand sehr Offensichtliches, der so viel Zeit in Filmen, aber auch eigener Serie bekommen hat. Loki. Ja, ich feiere das sehr, dass Marvel so viel Zeit sich genommen hat, um den mit seiner Wandlung und der Charakterzeichnung so zu etablieren. Ja, ich hatte mir gedacht, der ist so offensichtlich, dass ihr ihn nicht bringt, deswegen wollte ich den unbedingt erwähnen.
Ich finde es auch stark, dass er vor allem im Finale vor der zweiten Staffel dann wirklich
seine Rolle jetzt hat er einnimmt. Nicht gesehen.
Ich sag nichts, aber also die zweite Staffel ist. Die fand ich furchtbar von Loki, die war stinke langweilig in meinen Augen, aber das Finale ist richtig geil und es ist ein richtig würdiger vorerst mal Abschluss für die Figur, finde ich.
Okay, cool.
Ja, ich habe auf der 1 etwas ziemlich Offensichtliches eigentlich, aber ich muss das einschränken, denn ja, da hat sich Marvel selber ein bisschen in meinen Augen ein bisschen ins Knie geschossen. Bei mir auf der 1 ist Thanos, aber Thanos nur in Infinity War, denn nicht Endgame. Ah. So, denn irgendwie haben sie es für mich da wieder ein bisschen abgeschwächt. Ich mochte die Figur in Infinity War unfassbar gerne mit diesem Gedanken, es muss fair sein, es soll ausgeglichen sein und das können wir nur erreichen, wenn wir die Hälfte der Galaxis einfach entfernen, und zwar nach dem Zufallsprinzip, was ja total gerecht ist. So, und was auch, wo man auch sagen könnte, ey, das wird der Erde vielleicht heute auch weiterhelfen. Zumindest wird es der Natur weiterhelfen.
Mhm.
Und das war mal nicht so eine komplett geisteskranke Motivation von einem Superhelden, der irgendwie einfach nur alles kaputt machen will, sondern er hatte ja eigentlich fast sogar ein halbwegs edles Motiv, ist dafür nur eventuell etwas zu weit gegangen. Und die Figur mochte ich in dem Film, das haben sie dann in Endgame wieder ein bisschen, naja, geht so. Und wenn ich mich heute noch zurückerinnere an den Trailer von Infinity War mit der Stimme von Josh Brolin im Hintergrund, das ist unglaublich, ich habe jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich daran denke. Nee. So, ich weiß gar nicht mehr, was er sagt, irgendwie fürchtet es, lauft davon und keine Ahnung, ich saß im Kino, als ich den Trailer gesehen habe, so, oh mein Gott. Instant Boner Alert.
Das war echt brutal, also für mich in Endgame, diese beiden Filme und die Trailer dazu, das war jetzt mal ein, da hätte ich eigentlich jedes Mal Wechselwäsche braucht im Kino.
Definitiv.
Die hätte ich da eigentlich jedes Mal braucht. Aber ich finde es immer so geil, wenn du sagst, du edles Motiv und alles reduzieren, die Hälfte weg, wird dieses Meme, das es was gibt, was heißt, warum denn einfach alles den Platz verdoppeln oder die Menge, dann wird's doch, müsste keiner sterben und es wäre für alle genügend da.
Ich will aber, dass welche sterben.
Ja, klar, ja, sonst wäre es ja nicht spannend.
Aber ich will es mir aussuchen können.
Ja, ich würde es mir gerne aussuchen. Ich hätte schon eine kleine Liste. So komische orangen Typen, das wäre der Erste.
Ja, der wäre dabei.
Oder du bist fertig, oder?
Ja.
Mein Platz 1 ist von Ant-Man and the Wasp Ghost Ava, die Ava, die Ghost gespielt hat, weil die so ein nachvollziehbares, so nachvollziehbar war für mich. Sie wollte einfach nur leben. Und mehr war es in dem Sinn nicht. Also nicht diese ganze größenwahnsinnige Kacke, die man sonst bei vielen anderen Figuren hat oder sonst was. Und sie wollte einfach nur am Leben bleiben. Und deswegen fand ich die so nahbar und so nachvollziehbar als Figur. Und ihr Motiv, dass man die ist wirklich seit dem Teil hat da kein anderer Antagonist geschafft, dass die Ghost von Platz 1 stößt.
Guter Pick. Wäre ich nicht drauf gekommen.
Ja, klar nicht.
Ja, bin halt dumm.
Ja, eben, haben wir heute schon mal gehabt. Schwachkopf. Leben, was ist das für ein dummes Motiv? Leben wollen.
Echt? Wer will denn leben?
Richtig. Aber ich, das ist richtig bescheuert. Das ist genauso dumm wie Flüchtlinge, weißt du schon? Die hauen einfach ab, nur weil sie leben wollen, so ein Schwachsinn.
Ich fand sie einfach unglaublich sexy und habe mich dann gefreut, dass sie dann tatsächlich später auch noch eine Liebesstory so daraus gebastelt haben. Ja. Meine Top 1 ist einfach Nebula, gespielt von Karen Gillian, die in diversen MCU-Filmen Auftritt hat. Vor allem in den Guardians of the Galaxy-Filmen, aber auch Avengers, Infinity War und Endgame. Alter, ja. Wie kann ein Antagonist so sexy sein? Ich habe da so einen kleinen Crush. Und deswegen sie auf Platz 1 bei mir.
Bist du robotophil?
Er ist dann wahrscheinlich der Erste, der sich in irgendeine KI verlieben wird.
Ja, genau.
Gibt schon jemanden.
Du bist Joaquin Phoenix genau. In Hör, du bist es.
Ja, genau. Ja, sagt er dann sechs Mal, wenn er was in ChatGPT eingibt, dann so, hey, aber ich bin verheiratet, ChatGPT, genau. Lass das. Meine Frau könnte im Moment reinkommen.
Da habe ich eher Sorge, dass meine Frau eher mit ChatGPT fremd geht, so viel wie die mit dem Quatsch.
Aber Kate Blanchett war doch auch eigentlich ganz schön heiße Göttin.
Ja, ich bin ja nur 1,72 groß, deswegen von der Körpergröße her passt so eine Nebula für mich, glaube ich, besser.
Achso, ja, okay, dann.
Nimm doch Howard the Duck.
Mit den Ententitten in der Badewanne, ja, genau.
Ja, genau, die nimmst du.
Super Sache.
War ja keine Antagonistin. Ja. Aber ey, vielleicht gibt es schon ein Spin-off.
Ja.
Ja, die Tittenente gibt dann. Ja.
Bad Luck Duck. Geil.
Ja, dann nehmen wir Howard the Duck immer für einen Guess auf.
Es gibt bestimmt Howard the Fuck.
Porn-Parody,
das gibt's bestimmt.
100 Pro.
Oh Gott, bitte nicht. Lass das bitte nicht geben.
Machen wir doch eine Folge drüber.
Ja.
This ain't Howard.
Ja, ich glaube, ich habe den falschen
Haarfall. Da spricht ein Kenner.
Howard the fuck. Ich google das mal.
Wie heißt der nochmal? Axel Braun? Ich glaube ja, ne?
Wer ist Axel Braun?
Der macht diese ganzen Porno-Parodien von dieser Marvel-Scheiße.
Diese Triple X.
Ja, genau. Warum weiß ich sowas?
Weil du gerne dazu onanierst.
Das sind schon vielleicht potenzielle Vorbereitungen für weitere Folgen, die wir irgendwie in unserem kaputten Gehirn haben.
Wenn alle Marvel-Filme besprochen sind, dann geht man über auf die XXX-Version.
Genau.
Oh, geil.
Ja. Ja, ja.
Jo, dann habt ihr noch was oder sind wir durch?
Also für mich war es eine Riesenfreude, hier Kana am Start zu haben. Ja, hat wunderbar funktioniert.
Ja, war cool. Mir hat's gefreut, eingeladen zu sein. Und auch eben ein Riesending für mich mal, weil ich wollte diese ganzen alten Marvel-Filme eh schon lang mal sehen. Und das war jetzt endlich der Moment, dass ich sage, geil, jetzt kann ich's mal, jetzt habe ich mal wirklich, muss ich es mal anschauen. Also sau cool, genau zu dem richtigen Thema eingeladen.
Ja, haben wir gut ausgesucht, würde ich sagen. Denn ja, danke, dass du da warst. Hat einen Riesenspaß gemacht. Haben wir gut eingeladen, würde ich sagen.
Ich denke schon, ja.
Passend zum Thema.
Passt, dass wir es einmal hören.
Und witzigerweise waren ja auch echt ein paar Perlen dabei. Mhm. Schönerweise auch. Ein paar Filme, die Spaß machen. Ein paar, die weniger Spaß machen. Ja, schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon kennt und was ihr davon haltet. Oder schaut euch einfach welche an, die wir empfehlen. Und berichtet mal, ob ihr das ähnlich seht oder nicht. So, und wenn ihr das nicht eh schon tut, dann supportet natürlich die Banausen, aber auch Viva la Movilusion, denn wer sie verstehen kann, der kann den Podcast auch durchaus genießen. Hört da gerne mal rein. Die machen viel wildes Zeug und auch viel spaßiges Zeug.
Ja, wir haben einen Korbi dabei, der redet eh ein bisschen mehr Hochdeutsch. Also zumindest versteht man mindestens ein Drittel.
Naja, der ist ja aber auch ein Businessman, der muss ja auch performen, ne?
Fotze ist er.
Einen Rechten und eine Fotze. Top.
Wahnsinn, ja. Also,
was hast du dir da für Leute angelacht?
Wahnsinn. Ja, aber er ist eigentlich ist der Korbi ja der Part für unsere Frauenhasser.
Ja, stimmt.
Die Rolle habe ich ihm ja zugeschrieben. Er muss unser Frauenhasser. Perfekt. Aber irgendwie nehmen sie die Rolle nicht an, die ich ihm gibt. Ich weiß auch nicht.
Komisch, ne?
Ja. Naja.
Schlecht gelaufen. Jo, dann würde ich sagen, sind wir raus bis zur nächsten Folge. Adios.
Bye.